rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Ihr kennt das schon, es ist Weihnachten, ne? Draußen ist es kalt und matschig. Schuhe ausziehen bitte, jeder nimmt sich einen Keks und los geht's. Ihr Lieben, wir haben wieder den Jörg zu Gast. Ich freue mich, einer unserer ersten Gäste im Herrenspielzimmer. Und man trifft sich ja alle Jahre wieder und redet über Gott und die Welt. Jörg, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo, hallo Englis und hallo an euch da draußen, an den Kopfhörern, Lautsprechern und so weiter.
Ja, Claes ist auch da. Ja, die Zuverlässigkeit in Person.
Wie immer.
Sag auch mal Hallo, bitte.
Ja, ich hab doch schon Hallo gesagt.
Ja, sag doch noch mal ein bisschen netter Hallo.
Das haben die nicht verdient.
Okay. Hast du auch wieder recht. Ja? Jörg, als wir so ein bisschen geteasert haben in den letzten Wochen, dass du kommen wirst, ist natürlich eine Sache, für die du dich hier jetzt natürlich komplett rechtfertigen musst. Ist natürlich klar. Wir müssen natürlich über Cyberpunk reden, ne?
Ja,
ich bin sehr gespannt. Du hast das Spiel ja sehr gelobt. Du hast ihm damals eine 10 gegeben. Also man muss sagen, der PC-Version.
Ja, ja.
Und warst ja auch sehr angetan und begeistert, als du hier warst, hast davon geschwärmt. Nun ist natürlich da einiges passiert und die Aktie im Keller und so weiter. Deshalb würde ich dich so als Eingangsfrage einfach mal fragen, wie siehst du das Spiel jetzt so mit dem nötigen Abstand? Würdest du deine Note verändern mittlerweile? Und kannst du den ganzen, in Anführungsstrichen, Shitstorm, der danach entstanden ist, nachvollziehen?
Das waren jetzt zu viele Fragen, als dass ich mich traue, jetzt einfach Ja und Nein oder sowas zu sagen. Dann vertue ich mich. Aber zum Shitstorm als erstes kann ich völlig verstehen. Ist halt wie jeder Shitstorm teilweise auch über das Maß hinaus. Aber wer eine Oldschool, muss man ja leider mittlerweile sagen, Konsole wie die PS4 hat, also der kann wirklich nur im großen Bogen reiern, wenn er dieses Spiel versucht zu spielen. Wir haben uns das auch kürzlich nochmal angeschaut, also kürzlich auch schon wieder 2 Monate her, aber als irgendwie so ein größerer Patch kam, haben wir gesagt, jetzt schauen wir es uns nochmal auf den Last Gens an. Und ja, es hat sich wahnsinnig viel im Detail getan, aber überhaupt nichts an dem desaströsen Gesamteindruck. Also man kann nur davor warnen, dass auf PS4 Pro aufwärts geht, aber also eine normale PS4 oder eine normale Xbox One Finger weg. Also da kann ich den Shitstorm total verstehen. Wo ich bei geblieben bin, ist bei meiner Note, weil die war ja nicht irgendwie aus dem linken Schuh gezogen, sondern die habe ich gegeben nach dem großartigsten Spielerlebnis, das ich hatte in vielen Jahren. Und ich kann ja jetzt nachträglich nicht mir einreden, ich hätte nicht diesen Spaß gehabt, den ich da gehabt habe. Gleichwohl, ich habe es noch mehrere Male angefasst seitdem, erst weil ich für unsere Komplettlösung kurz vor Weihnachten noch, also letzten Jahres, nochmal so einen geheimen Tod ausprobieren wollte. Und dann gab es ja einige Patches, die habe ich mir natürlich angeschaut. Sie haben auch da einiges, was ich übrigens im Test auch bemängelt hatte, mittlerweile verbessert. Also so Idiotien, dass die ganzen Auto-Fetch-Quests quasi gleichrangig in den Nebenmissionen drinstehen, was mich schon damals genervt hat. Haben sie viel gemacht. Aber an den Sachen, die auch viele Leute stören, auch an der von mir so hochgelobten PC-Version, haben sie auch grundsätzlich nichts verändert. Und im Prinzip ist das ja, dass der Wunsch da ist, ein GTA-Stadt-Rum-Cruise-Erlebnis zu haben. Und dazu muss ich sagen, zum einen, glaube ich, handelt es sich da um eine Hoffnung, die verständlich ist, wenn man GTA mag. Zweitens, glaube ich, hat man dann lange kein GTA mehr gespielt, weil da wird halt auch getrickst, nur nicht ganz so offensichtlich wie bei Cyberpunk. Aber die kurze Antwort ist nö. Also ich stehe bei der Note immer noch auf der 10. Ich würde die auch ein weiteres Mal geben und kann gleichzeitig verstehen, warum Leute das anders sehen. Und ja, die Consoleros sind halt wirklich angearscht. Das muss man einfach sagen. Ja, auch nicht nur die Last-Gen-Leute. Man kann es zwar auf einer PS5 spielen, auch mit Genuss. Das ist ein schönes Spiel. weil da irgendwie die Performance halt ausreichend ist, aber der ja eigentlich ursprünglich für dieses Jahr und zwar auch schon früh in diesem Jahr versprochene und ganz ursprünglich für letztes Jahr schon versprochene Next-Gen-Patch, der lässt ja immer noch auf sich warten und ist jetzt irgendwie so ins Frühjahr 2022 gerutscht. Also insgesamt ist das Bild, das CD Projekt abliefert, abseits dessen, dass sie aus meiner Sicht ein fantastisches Spiel gemacht haben, ist natürlich ein wenig zu Schaden gekommen.
Ja, kann man wohl so stehen lassen. Also was ich spannend finde, ist, dass du sagst, du bleibst beim PC bei deiner 10,0, weil, also klar, die Konsolenversionen waren ja desaströs, aber es gab ja auch genug Kritik an der PC-Version, ne? Da waren ja auch eine Menge Bugs drin, oder?
Ja, aber ich kann nur wiederholen, ich habe von diesen Bugs so gut wie keine erlebt. Ich habe das gespielt auf einem wirklich hochgezüchteten Rechner mit einer Vorversion, wo noch dieser Kopierschutz drin war und wo CD Projekt extra zugeschrieben hatte, also macht um Gottes Willen mit der Version keine Performance-Aussagen, weil die wird etwas besser, wenn wir den, also es war so ein Spezialkopierschutz quasi für die Vorab-Review-Muster. Wenn wir den dann rausnehmen, läuft es noch ein bisschen flüssiger. Ich weiß ja nicht, vielleicht war es ja auch andersrum.
Ja, wahrscheinlich.
Das Rausnehmen des Kopierschutzes. Also wie gelaufen. Ja, aber weißt du, so die ganzen Sachen, die man dann, ich habe das auch mit Interesse mir angeguckt und da diese Pleiten, Pech und Pannen-Videos, wo dann wie so als Tee auf dem Motorrad stehend minutenlang durch die Gegend fährt und so weiter. Ich hatte dieses Tee, was ja bei Modeling einfach so die Default-Einstellung ist, wo du halt anfängst, ein Grafikobjekt zu bearbeiten, also so eine Figur ist halt in der Regel in T-Form, dann sieht man halt viel von ihr und so weiter und kann dann anfangen, den Arm nach oben zu ziehen und so weiter. Das hatte ich, glaube ich, zweimal für einen Sekundenbruchteil zum Beispiel. Und es wäre mir beim besten Willen gar nicht möglich gewesen, so ein Video zu drehen mit diesen Bugs, weil die gab's bei mir einfach nicht. Aber was auch ich schon hatte, war natürlich so Sachen, und das geht eigentlich alles in die Richtung Stadtsimulation. Diese ganzen Sachen, wenn man sich umdreht auf einer Autobahn, also die Kamera rumreißt oder das Auto rumreißt, dann sind auf einmal Autos nicht da, die da gerade noch da gewesen sind oder die man gerade überholt hat, die noch da sein müssten. Also diese Simulationsblase um die Spielfigur oder das Spielerauto herum, die ist sehr, sehr klein. Allerdings, mein Gott, ich habe jetzt gerade erst wirklich lange wieder die GTA Trilogy gespielt, wo sich ja auch ein anderer Hersteller jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert hat. Und da habe ich eigentlich noch schlimmere Sachen festgestellt, als bei also was diese Simulation anbelangt, als bei Cyberpunk, dass da Autos, die du von einem Berg aus mit dem Fernrohr siehst, erstmal da sind, aber dann zoomst du mit dem Fernrohr, oder es ist die Kamera, dann zoomst du mit dieser Ingame-Kamera weiter dran, auf einmal sind die Autos weg und zoomst du noch weiter, bleiben sie weg. Also in so Spielen wird, glaube ich, generell viel getrickst, um überhaupt diese Hunderten von Passanten und Autos und so weiter darzustellen. Nur, und das muss man einfach sagen, das hat Cyberpunk halt weniger gut hinbekommen als andere. Mich stört es aber trotzdem nicht, weil ich bin bei Cyberpunk vor allem von dieser Story so geflasht gewesen und auch von den Nebenmissionen. Ich kenne nach wie vor kein Spiel, vielleicht Witcher einige, wo die Nebenmissionen so geil sind. Und das hat sich für mich wirklich zu einem ganz fantastischen Spielerlebnis verbunden. Und die ganz wenigen Schwächen, die ich auch im Test gesehen habe und genannt habe, das war so Polizeiverhalten, dass die zu wenig aggressiv ist. Oder diese 1-2 Rennen in der Wüste, die waren Baby einfach und so. Aber das hat mich alles nicht gestört, weil wir machen ja kein, 1+1=-5 oder so zusammenzählen und kommen so auf eine Wertung, sondern wir geben bei Gamers Global eine subjektive Wertung und da ging es nicht besser. Also ich hatte ein ganz tolles Spielerlebnis und ich werde es auch definitiv nochmal spielen. Ich hatte es vor, mit dem Patch zu spielen, also nicht mit dem Patch, mit dem ersten Add-on, das ja für dieses Jahr angekündigt war. Aber da würde mich mittlerweile wundern, wenn das nächstes Jahr kommt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht super happy mit CD Projekt und ich finde es erstaunlich, wie schnell die quasi auch sich sehr viel Goodwill verspielt haben. Und zwar zu einem guten Teil natürlich schuldhaft. Aber das ändert nichts daran, wie begeistert ich von Cyberpunk 2077 war und bin.
Okay, spannend. Ja, sind wir wieder bei subjektiven Wahrnehmungen von Serien, Filmen und Computerspielen. Da haben uns der Enkel und ich jetzt ist halt auch ein bisschen gefetzt, weil wir zum Beispiel, also keine Ahnung, Wolzen oder Dota Underlord oder so halt komplett unterschiedlich sehen, ne? Mhm. Aber
Jörg sagt ja selbst, dass Clavers Global das subjektiv wiedergibt, dann darf er das ja machen. Dann, wenn er sagt, das ist eine 10, das ist ja okay, aber wenn man
also, wir haben auch Leute im Team,
10, dann
wir haben auch Leute im Team, für die ist es keine 10. Also,
weil es objektiv wahrscheinlich einfach keine 10 ist. Ne? Weil, also wenn man die ganze Gesamtsituation betrachtet und dann, also ich hab's ja nicht gespielt.
Die eigentlich schlaue Frage wäre jetzt noch oben drauf zu setzen und zu sagen, so jetzt Achtung Jörg, jetzt sag mal, wenn du jetzt durch einen Blick in die Zeitmaschine gewusst hättest, was diesem Spiel bevorsteht an öffentlicher Schelte, und wie viele andere Leute, die halt nicht dein Glück hatten oder deinen RTX 3090 Blabla-Rechner, würdest du dann immer noch die 10 geben, auch eine subjektive? Das wäre jetzt eine charakterlich, moralisch sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil ich möchte nicht ausschließen, dass ich dann aus reiner Feigheit vielleicht doch auf die 9.5 gegangen wäre.
Ja, aber das ist ja in der Tat ein Problem unserer Zeit, ne? Diese Internet-Hypes. Ich finde, du hast am Anfang ganz schön gesagt, die sind ja teilweise auch echt so ein bisschen übertrieben. Ich werde ja auch auf meinem Blog oft dafür kritisiert. Aber also ich bin jemand, der von diesen Hypes gar nichts hält, und ich finde es eigentlich total legitim, einfach zu sagen, mir ist egal, was andere sagen, sondern subjektiv war das für mich ein Mörderspielerlebnis. Ja. Und finde ich total in Ordnung. Und ich glaube, dafür hast du ja auch deine, in Anführungsstrichen, Fans, und dafür kommen die Leute ja auch auf Gamers Global. Ne? Das ist ja mit meinem Blog ähnlich, weil man sagt, okay, wenn der sagt, das ist was, dann ist das was vielleicht. Und so eine Reputation hat man sich ja über Jahre erarbeitet. Und dann auf andere zu gucken und zu gucken, was andere geben oder wie andere das finden, ist dann in diesem Zusammenhang ja vielleicht auch gar nicht besonders schlau, oder?
Ach, ich würde mir grundsätzlich mehrere Meinungen einholen, aber wie du schon sagst, wenn jetzt jemand den Steve kennt und weiß, wie der drauf ist und keine Ahnung, dass der eine Grafikhure ist, und dann kann man das einschätzen, und wenn man beim Langer weiß, naja, der ist halt in seinem hohen Alter schon halb blind, der sieht die ganzen Bugs nicht, dann nehme ich das eher mal mit einem Körnchen Salz hier, was er da erzählt. So funktioniert ja letzten Endes diese ganze Sache, und damit kann ich gut leben. Wovon ich halt gar nichts halte, ist zu sagen, eine 10, das muss ein perfektes Spiel sein. Wer sagt das? Also wer legt das fest? Ich tue das nicht, das geht doch gar nicht. Ein perfektes Spiel wird es niemals geben. Und auf der Ebene dann argumentiert, das ist Blödsinn.
Erinnert mich an meine Sportnoten, ne? Ich fetze mich immer mit anderen Sportlehrern, die sagen, wenn du eine 1 gibst, musst du ja ein perfekter Sportler sein.
Nein.
Was ich halt persönlich totalen Quatsch finde, irgendwie, ne, das ist genau dasselbe, ne? Also ich gebe keine Einsen. Ich hatte früher immer eine Lehrerin, die gesagt hat, ich gebe keine Einsen.
Ja,
ganz schrecklich. Das ist was für mich pädagogisch eine Katastrophe. Also natürlich muss er kein perfekter Sportler sein. Aber das würde uns vielleicht jetzt ein bisschen zu weit führen. Sag mal, wie läuft's denn bei euch bei Gamers Global? Ich war gerade so leid es mir tut, das jetzt zu sagen, seit längerer Zeit mal wieder auf der Seite. Und es sieht irgendwie alles anders aus, ne? Aber ich sehe die Sachen, die du machst, sind immer noch dieselben. Spieleveteran-Podcast, der ja sehr erfolgreich ist, habe ich gesehen. Das heißt, da bist du auch voll dabei. Aber die Seite sieht ganz anders aus. Erzähl mal, wie läuft's denn bei euch bei Gamers Global? Gibt's da irgendwas Spannendes Neues?
Ja, schon. Also die Seite hat sich verändert. Wir haben jetzt eine tatsächlich konfigurierbare Startseite. Also für die zahlende Kundschaft, muss man sagen, die können sich nach Belieben quasi, wir haben das Content-Boxen genannt, können sie sich nach Belieben zurechtdrücken, wie sie lustig sind. Also wir haben oben, wie praktisch jedes Spielemagazin, haben wir so einen Header, wo halt so ein paar Titelthemen durchscrollen. Und danach kannst du im Prinzip die Seite anpassen. Willst du News als erstes haben, siehst du News. Interessiert dich Tests weniger, rückst du die nach unten. Möchtest du immer nur den neuesten Test sehen, kannst du es einklappen, dann siehst du nur eine Textzeile mit dem neuesten Test. Und kannst auch noch sagen, wie viel soll nachgeladen werden, wenn du auf mehr Inhalte laden innerhalb von so einer Box klickst. Und das ist, finde ich, eine ganz nette Idee, wo man halt wirklich so, im Prinzip sich so ein bisschen seine Wunschseite zimmern kann.
Okay,
wenn du jetzt, wenn ich das so sagen kann, wenn du jetzt nur registrierter User bist, geht das nicht. Dann kannst du eigentlich nur die Boxen einklappen und sagen, dem Langer seine Let's Plays nerven mich nicht. Die mache ich jetzt möglichst klein.
Okay. Ich bin ja immer jemand, der sich vor Premium-Inhalten so ein bisschen scheut, weil ich immer so, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Was gibt's denn für euch? Also, wenn ich jetzt sage, irgendwie, Ich möchte, also erstmal, was kriege ich irgendwie, wenn ich bei euch Premium-User bin? Und was kostet mich das? Nur mal so aus Interesse. Ich glaube, ich habe dir schon mal gefragt, aber habe ich schon wieder vergessen.
Ja, also wird es nicht abgefragt, ob du noch alles weißt. Du, in erster Linie unterstützt du damit die Webseite, weil wir schon seit Jahren viel zu wenig Geld durch Anzeigen und Co. verdienen, um überhaupt das ganze ja Testen und News und so weiter überhaupt aufrechtzuerhalten. Also wir sind eine relativ kleine Webseite. Wir haben jetzt nicht durch Millionen von Ad-Impressions die Möglichkeit, unser Geld zu verdienen. Und das ist so das Erste und Wichtigste, was du mit einem Premium-Abo machst. Also wenn dir die Seite wirklich, wirklich gefällt, wenn du dich dabei ertappst, dass du da fast täglich drauf bist, dann könnte es eine Idee sein, uns einfach unterstützen zu wollen. Und das geht ab 5 Euro im Monat. Und anders als gewisse Podcasts ist da auch die Umsatzsteuer schon drin. Und wenn du das dann machst, dann kriegst du relativ viel. Also du kannst zum Beispiel, kriegst du jeden Monat das Editorial des Chefredakteurs exklusiv. Du kriegst die Stunde der Kritiker. Das ist so ein Videoformat, das ich seit, oh Gott, wie vielen Jahren? Ah, also mindestens 12, 13 Jahren mit dem Heinrich Lehnhardt zusammen mache. Du kannst alle unsere Videos in einer sehr guten Qualität direkt downloaden oder direkt streamen von unserem eigenen Videoserver. Das hat durchaus bei 4K-Inhalten, und wir machen fast alles in 4K mittlerweile, hat das schon merkliche Unterschiede zu dem Quark, den der YouTube-Kompressor da immer draus zaubert. Es gibt die Jörg-Spielt-Rubrik. Du kriegst Meinungen von Harald Frenkel und dem Michael Hengst exklusiv. Du kriegst das Videoformat die Viertelstunde. Du kriegst den Woschka, das ist ein Freitags-Podcast von uns. Und noch diverses Kleinzeugs. Aber am Ende des Tages geht's eigentlich drum, uns zu unterstützen.
Und damit kommt ihr, ich habe gerade auf die Seite mal geguckt, ihr habt ja gar keine Werbung auf der Seite, damit könnt ihr das wirklich am Leben erhalten, das Ganze. Also da gibt es genug Leute, die das in Anspruch nehmen, ja?
Ja, es gibt genügend, und wir machen ja auch sonst Crowdfunding-Geschichten, und wir machen auch noch 1-2 Auftragsarbeiten, die zählen auch quasi in das Gesamt-Umsatzthema rein. Wir machen für Nintendo monatlich so eine eShop-Collection Geschichte, das bringen die dann auf ihrem eigenen News-Kanal, da stellen einfach wir im Auftrag von Nintendo ein paar Spiele vor. Wir machen die Retro-Gamer, also ein Printmagazin für den Heise eMedia Verlag, und das alles zählt damit rein, und ja, damit schaffen wir es, wie ich finde, doch ein recht schönes Magazin auf die Beine zu stellen.
Weil es mich persönlich auch betrifft und so gefühlt es jedes Jahr schwieriger wird, hast du auch das Gefühl, oder seid ihr, steht ihr auf so einem Community-mäßig gutem Fundament, dass bei dir nicht so dieses Gefühl wie bei mir vorherrscht, dass es irgendwie von Jahr zu Jahr schwieriger wird?
Also was schwieriger wird, ist die Anzeigensituation. Wenn du gerade sagst, ihr habt ja keine Anzeigen, dann sind wahrscheinlich gerade mal wieder keine gebucht. Also theoretisch haben wir schon Anzeigen, aber die muss halt erstmal jemand buchen und ausliefern. Ich wirklich sagen, also ich dachte vor einem Jahr, oder wann ist Corona losgegangen, vor ein, dreiviertel Jahren, da ging mein Arsch ziemlich auf Grundeis, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Da waren die Werbeeinnahmen weg, da hat uns der Vermieter aus dem alten Büro gerade rausgeekelt, und du wusstest überhaupt nicht, wo es lang geht. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, wir sehen uns dann nächstes Jahr zur selben Zeit wieder. Aber das letzte Jahr hat sich dann doch noch ganz gut gedreht, auch dank unserer User. Und dieses Jahr war eigentlich auch gut. Also ich kann nicht klagen.
Okay, das freut mich ja für euch. Alles klar, gut. Ja, dann wenn du zu Gast bist, habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil irgendwie Clays nicht zu Wort kommt.
Sorry, das liegt aber daran.
Nee, so war das nicht gemeint. Es ist so ein bisschen so Interview-Style. Und Clays, hast du vielleicht auch noch eine Frage an den Jörg, bevor ich jetzt weitergehe? Vielleicht mal zu Cyberpunk.
Okay, alles klar.
Gut.
Einfach auf, dass du kein Mist erzählst.
Das macht er nämlich oft.
Ja, das stimmt. Dafür bin ich bekannt. Ja, wir haben letzte Woche über das Gaming-Jahr 2021 geredet. Zu dritt in einer netten Runde und sind zu dem Entschluss, also denke ich, zu dem Tenor gekommen, dass es eigentlich ein relativ schwaches Gaming-Jahr war, was so die reinen Titel angeht. Wenn du jetzt zurückgucken würdest, ich weiß, ich musste selber auch irgendwie eine Seite aufrufen, wo alle Releases drauf standen, aber Trotzdem frage ich dich mal, wie siehst du das Gaming-Jahr 2021 und was waren deine persönlichen, vielleicht sagen wir, Highlights und Enttäuschungen?
Ja, also enttäuschend war so doch das Spielejahr an sich ein bisschen. Da kann man, glaube ich, wenig dran rütteln. Also es gab schon ein paar gute Veröffentlichungen, aber wenn man es mal mit dem letzten Jahr vergleicht, wo ja das fantastische Cyberpunk 2077 rausgekommen ist, unter anderem, und zwei neue Konsolen, die bis heute nicht jeder kaufen kann, dann muss man schon sagen, war das letzte Jahr deutlich, deutlich stärker. Also überhaupt gar keine Frage. Aber trotzdem gab es schon ein paar Spiele, die ich persönlich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und eins davon war tatsächlich Battle Brothers mal wieder. Ich habe da, glaube ich, letztes Jahr schon drüber geschwärmt. Dieses Jahr habe ich halt ein Let's Play dazu gemacht und wirklich viel kranken Mist erlebt. Ich habe Dark Souls auch als Let's Play angefangen im Januar oder Februar. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Spiele ich immer noch jetzt oder jetzt wieder. Aber es sind natürlich jetzt beides keine 2021er Spiele. Es gab ein, zwei Enttäuschungen auf hohem Niveau. Ich hatte mich zum Beispiel wahnsinnig gefreut, seit diesem BlizzCon-Event da im Frühjahr, im Februar war da, glaube ich, da hatte ich auch die Entwickler zu interviewt auf Diablo 2 Resurrected. Und als es dann wirklich kam im Frühsommer und ich es gespielt habe, da war ich doch seltsam geflasht, weil es mittlerweile so aus der Zeit gefallen ist. Wisst ihr, so dieses Stamina und dieses Inventarmanagement und dieses viele Rumgeklicke und immer wieder in die Stadt zurück und dass quasi dein Gehirn und deine Augen den Job machen müssen, alles vorzusortieren, weil du sonst das Inventar... Und das muss ich
aber
sagen.
Aber das ist auch, also da haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Ich bin ein alter Diablo 2 Zocker. Das ist also eins der Spiele, was ich am allermeisten in meinem Leben gedaddelt habe. Und das ist halt die Frage, ne? Das ist, glaube ich, für Blizzard ein schmaler Grat. Also eigentlich hättest du zwei Versionen machen müssen. Eine Version für die ganzen Retro-Junkies, die ähnlich wie bei WoW Classic nicht einen Millimeter irgendwie verändert haben wollen. Und eine Version für Leute, also ich sehe das ganz genauso wie du. Das ist also vom Gameplay und auch dieses ganze Drumherum natürlich nicht mehr auf dem Stand des Gamings 2021. Das war schon nervig und auch, aber auch dieses Gegrinde, ne? Also ich habe das früher toll gefunden, weil wir nichts anderes hatten und jahrelang irgendwelche grünen Rüstungen gesucht. Aber das macht man heutzutage einfach nicht mehr. Also das ist aber
zumindest nicht in dieser brutalen, puren Form.
Richtig, das muss man schon sagen. Richtig. Aber ich bin da bei dir. Ich fand's auch schön, auch wenn's kurz war, aber schön irgendwie das mal wie ein Charakter hochzuspielen, ein bisschen Spaß. Aber ich sehe das genauso wie du irgendwie. Aber was willst du machen? Ich möchte nicht in Blizzard-Schuhen stecken, ne? Die einen motzen, weil irgendwas anders ist, die anderen motzen irgendwie, weil es nicht zeitgemäß ist, ne?
Schwierig.
Ja. Ähnlicher Fall. Neue Spiele rausbringen und nicht immer die alten auflegen.
Das ist doch abwegig, Enclaves. Das ist aber abwegig.
Stimmt. Ja. Aber ähnlicher Fall Mass Effect, Legendary Edition. Schon schade, dass ich auch jetzt ständig solche Remakes nennen muss, aber das war durchaus auch kein kleiner Titel. Der hat mir besser gefallen. Da haben sie auch ein bisschen, zumindest im ersten Teil, so nachträgliche Verbesserungen aus den Folgeteilen eingebaut. Und das tut dem Mass Effect 1 auch ziemlich gut, wie ich finde. Also das fand ich durchaus eine schöne Veröffentlichung. Und der dritte von diesen, alte, große Namen-Teile, das war für mich natürlich jetzt kürzlich Age of Empires 4. Aber auch da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mehr erwartet hätte, so in der realen Welt, aber ich könnte mir schon Age of Empires 4 vorstellen, das mir noch deutlich besser gefällt. Es ist beileibe kein schlechtes Spiel, aber die Kampagne fand ich doch so ein bisschen öde, so geschichtsstundenmäßig, statt dass ich selbst die Geschichte schreibe und selbst der große Genghis Khan bin und da was Packendes erlebe, werde ich dauernd so aus dem Off begleitet von einer Erzählerinnenstimme, in Deutsch ist es ja eine Erzählerin, die das so erklärt, als wäre ich gar nicht da und dann spiele ich irgendwie vom Gefühl her nur Geschichte nach, statt da Abenteuer zu erleben und meine Großmachtsgelüste zu verwirklichen. Das hat mich so ein bisschen gestört und die Grafik fand ich ehrlich gesagt Age of Empires 2 Definitive Edition schöner als das neue. Aber trotzdem war das schon eins der Highlights eigentlich, weil ich fand das Spiel schon trotzdem sehr, sehr schön. Lass mich überlegen, was habe ich denn sonst noch gerne gespielt? Ja, so wahnsinnig viel ist da gar nicht mehr. Halo Infinite fand ich jetzt zum Beispiel nicht überwältigend großartig. Auch schön und gut, aber gerade die Open World, ja, hat das gebracht? Weiß ich nicht. Für mich noch schön war Humankind, also dieser Civilization-Klon.
Ja. Ja.
Den habe ich sehr gerne gespielt und warte jetzt seit dem Test, der war ja auch im, wann war denn der, Juli, August oder so, warte ich jetzt verzweifelt drauf, mal wieder echt Zeit einfach zu haben, weil dann würde ich das gerne nochmal auf aktuellem Patch-Stand spielen, weil als ich es damals getestet habe, hat das Spiel doch deutliche Late-Game-Schwächen gehabt und auch, und ehrlich gesagt auch Early-Game-Schwächen, aber ich glaube, die Early-Game-Schwächen, dass man da diese Jägertrupps spammen konnte und ein bisschen verzögert hat, dass man in der Ära gewechselt ist und dadurch einen riesen Vorteil gegenüber den KI-Parteien hatte, weil man da mit 20 Kampfeinheiten quasi anfing mit der ersten Stadt dann. Das haben sie, glaube ich, sogar rausgepatcht. Aber auf jeden Fall, das würde ich gerne noch mal näher spielen. Und wo ich echt ein bisschen traurig war, war, als die Ghost of Tsushima Director's Cut-Fassung für PS5 rauskam, dass ich es halt schon auf PS4 Pro durchgespielt hatte.
War das so ein Unterschied?
Ja, nicht so ein Unterschied, aber es ist schon noch mal ein Stück schöner und vor allem flüssiger. Und das ist bei dem Spiel halt echt viel wert, weil du ja diese smoothen Kampf-Moves hast und diese Kombos. Und ja, da hätte ich mir gewünscht, vielleicht es zum ersten Mal spielen zu können, weil jetzt nochmal spielen, hatte ich weder die Zeit noch die Lust dazu, um ehrlich zu sein.
Ja.
Gab's sonst noch was? Lass mich mal ganz
kurz. Was waren denn die größten Enttäuschungen für dich des Jahres? Hast du auch irgendwas, wo du sagst, das hat mich so mega enttäuscht?
Wo ich wirklich geschimpft habe, war über Metroid Dread. Da habe ich mich auch sehr unbeliebt gemacht in der weisen Community von YouTube, die das nicht ganz so nachvollziehen konnten. Da habe ich tatsächlich eine 6-0 vergeben, weil ich an einer Stelle gehangen bin und eine Bodenplatte nicht beschossen habe, die einzige Möglichkeit war, weiterzukommen. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich da 3-4 Stunden gehangen bin an der Stelle und gedacht habe, da geht's nicht weiter, dann bin ich in frühere Levels zurück und pipapo, dass mir das wirklich den Spielspaß versaut hat. Und das war für mich enttäuschend, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man da nicht hängen bleibt, dann ist es ein ganz gut gemachtes Metroid. Das muss ich schon auch zugeben. Was gab's sonst? Lost Judgment habe ich nicht gespielt. Da freue ich mich drauf, vielleicht an Weihnachten es spielen zu können. Das waren so von ein paar Indie-Geschichten oder so alten Sachen, die ich nachgeholt habe. Ich habe zum Beispiel endlich Detroit Become Human durchgespielt und fand es echt gut. Ihr wisst, dieses Quantic Dream QTE und Entscheidungen treffen Spiel, das hat mir echt gefallen. Ja, aber sonst fürchte ich, war's das fast schon, was in dem Jahr so an Erwähnenswerten erschienen ist. Aus meiner Sicht natürlich.
Okay.
Wir sehen das ähnlich. Da ist nix.
Ja, aber lustig, dass du komplett andere Spiele genannt hast als wir. Was war denn eigentlich mit New World? Das war so, ja, hat natürlich bei uns eine Rolle als Leute, die aus einer MMO-Community kommen.
Ja.
Wie hast du New World gesehen? Hast du überhaupt mal reingeguckt?
Nee, also ich hab's nicht selbst gespielt. Ich hab mal Preview-Beta-Stadium, habe ich mal über die Schulter geschaut. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt nur mitgekriegt, dass sie ziemlich Probleme hatten mit den Server-Wartezeiten. So nach dem Motto, ja, wenn du spielen willst, musst du mehrere Minuten, teilweise Viertelstunden warten, aber ich denk mal, das war ein Problem der ersten
Probleme
paar
sind
Tage.
Lange gelöst.
Ja,
jetzt
ja,
haben
genau.
Sie das nicht mehr. Da gibt's keine
haben
Spieler
sie
mehr.
Tausend andere Probleme, ja.
Das ist echt so.
Oh, also unsere User, die spielen, die fanden es aber ziemlich gut.
Echt?
Ja.
Aber jetzt auch noch, oder sind sie auch?
Nee, das war vor ein paar Wochen oder vor so, ja, wann kam es denn offiziell raus?
Weiß gar nicht mehr.
Also der erste komplette Reimpulse. Also ja. die haben ja verschiedene Reimpulse gehabt, so wie man es in WoW auch kennt. Also die waren zwar nicht connected, aber das war so geplant, dass man die dann untereinander merchen kann. Weil New World im Vergleich zu, eigentlich wie jedes MMORPG, du brauchst halt volle Server. Weil sobald die Server ansatzweise leer sind, und in New World ist es noch viel schlimmer, weil die 10 einzelne geteilte Auktionshäuser haben und weil die halt die Inversionen haben und so weiter. Du brauchst eigentlich diesen 2000er Server und da sollten so 1000 bis 2000 gleichzeitig drauf sein eigentlich.
Ja.
Und jetzt gibt's erste Reimpulse, die, wenn du alle aus dem Reimpulse zusammenlegen würdest, also die würden jetzt merchen, was sie geplant hatten, wenn die Spielerzahlen zurückgehen, dann sind sie, wenn alle zusammen gemercht würden auf einen, immer noch unter 1000. Oh. Das ist ein bisschen problematisch.
Ja. Wie sind denn, die Gesamtzahlen jetzt, Clays? Wir haben, deine Wette läuft
unter 100.000 gefallen, aber jetzt wegen dem komischen Winter-Event, was sie gerade gestartet haben, sind sie wieder knapp drüber, aber das wird noch ein, zwei Tage halten. Das, die sind in der Todesspirale. Die kommen da nie wieder raus.
So, ja.
Ja, das Problem ist, es gibt auch keine neuen Spieler mehr. Neue Spieler können ja auch nicht rein, weil die waren ja so clever, dass sie Teile der Hauptquestline in Dungeons versteckt haben. Aber es gibt keine neuen Spieler mehr auf diesen Servern, obviously, weil die Leute kommen nicht mehr durch ihre Storyline durch. Es geht halt einfach nicht, da ist niemand.
Oh je.
Also, ja. Das ist dann.
Oh je.
It's done,
aber das ist dann. Das ist das Fiese bei allem, was mit Multiplayer zusammenhängt. Entweder es geht durch die Decke, das sind natürlich nur 0,01 Promille der Spiele, aber das sind dann die richtig fies großen. Oder du kommst halt, wenn du Glück hast, in der Nische und bleibst dort, oder es klappt nicht mal das. Also,
ich glaube, sie haben mit einigen ein Economy-Problem, was sie ruinieren wird jetzt. Also, jetzt, das Spiel ist größer aufgebaut einfach. Also, du brauchst die vollen Server und die kriegen sie halt nie wieder hin. Das ist einfach, also so viele Denkfehler halt drin.
Und so eine spannende Frage, warum können sie nicht beliebige Server merchen irgendwie?
Können sie, aber es bringt ja nichts, weil das Problem ist, dass durch ihr Faction-System und Co. sie es halt immer hinkriegen werden, die Server wieder zu leeren automatisch, weil die Leute ihre Faction wechseln wollen und wenn das nicht klappt, also man muss sich das halt vorstellen, die haben halt ein 3-Faction-System, das heißt 3 verschiedene Fraktionen und logischerweise du kannst nur einmal alle 3 Monate wechseln, aber neue Spieler werden halt immer zur stärksten Fraktion gehen, ergo es ist einfach ein kleiner Denkfehler, der auf Dauer problematisch ist. Und die Leute, die dann in der Schwachen sind, die haben halt deutliche Nachteile, weil die können dann halt, die kriegen halt keine Boni in Städten und die dürfen nicht irgendwie zwischen ihren Lagern switchen und so weiter.
Und sprich, das System führt dazu, dass es dann immer unattraktiver wird für die eh schon.
Genau, und dann werden die Server immer stärker und dann hauen die Leute von dem Server ab, gehen auf einen neuen, dann merchst du sie wieder, dann hast du es kurz gefixt und dann, aber also es ist auch generell, die hatten ja die größte Bugfiesta, die man je gesehen hat. Also es ist wirklich unfassbar. Ich habe sowas. Gott, ey, da kannst du dir wirklich eine Stunde Videos angucken auf YouTube, wo zusammengefasst ist und du siehst eine Stunde am Stück nur Bugs. Oh also, ich meine wirklich Game-Breaking-Bugs, Gold-Tubes, alles. Also alles, was man sich vorstellen kann, hatten sie. Das ist wirklich. Ach, ich play mir gerne über New World, das macht
mir aber richtig Spaß. Was ich spannend finde, ist, was jetzt der Konsens aus der Sache ist für Amazon Games. Ich habe erzählt, dass der deutsche Community Manager irgendwie die Company verlässt. Ich weiß jetzt nicht genau, warum. Ob er irgendwie ein geiles Angebot hat und aus beruflichen Gründen weggeht oder ob die den Laden da jetzt auch schon dicht machen, den deutschen Support, weil sie gemerkt haben, okay, das wird auf lange Sicht nicht funktionieren.
Mich würde es nicht mal wundern, wenn die zumachen.
Ja, eben. Also
vielleicht nicht sofort, aber
die Frage ist halt, wie ist das wirtschaftlich irgendwie? Ist das ein Flop für sie oder ist das, weil sie genug davon verkauft haben, jetzt doch wirtschaftlich okay? Ich meine, das erste Spiel, was sie gemacht haben, das große, der Shooter, das war ja irgendwie ein Offenbarungseid. Der New World ist jetzt, also zumindest auf lange Sicht, jetzt auch irgendwie gegen die Wand. Was zieht Amazon für Lehren daraus? Das wird jetzt spannend, glaube ich.
Selbst wenn sie Gewinn gemacht haben, ich meine, wir reden über Amazon. Bei denen geht es ja nicht darum, sie haben 2 Millionen gemacht oder 20 oder 50.
Ja, ja.
Ich meine, wenn die, die wollen ja was erreichen damit und ihr Monopol stärken und die wollen entweder richtig viel verdienen oder wenigstens irgendeine gute Werbewirkung oder sonst irgendwas erzielen, wie mit Twitch, die sie gekauft haben, aus den Gründen oder mit Einfluss. Und die kriegen ja beides nicht hin mit ihr und das müssen sie ja checken. Also mit den Leuten kriegen sie es ja nicht hin. Und jetzt haben sie Crucible an die Wand gefahren, sie haben ihr Lord of the Rings MMORPG eingestampft, zusammen mit 3 anderen Spielen, die sie entwickelt haben, die alle nie kommen werden, die haben sie alle in der Entwicklung eingestampft, weil war Kacke offenbar. Und wenn New World das Beste ist, was sie rausbekommen haben, ja gut, meine Güte.
Es ist auch so ein bisschen beruhigend, finde ich, dass man offensichtlich im Spielebereich sich nicht einfach mit Geld alles kaufen kann. Und alles wäre in dem Fall halt ein Erfolgstitel, dass da schon auch mehr dazu gehört, nämlich letzten Endes Kompetenz. Also
es war halt ein großer Erfolg von den Verkaufszahlen und den Spielerzahlen. Also man muss wirklich sagen, die hatten ja, also inklusive Warteschlange waren es ja weit über 1 Million Spieler. Das ist schon relativ viel für ein MMORPG. Und nur auf Steam wohlgemerkt. Hatten die noch irgendwo anders released überhaupt? Konsolen und Co. waren nicht über Steam, oder?
Nee.
Steam-Konsolen? Ach, was weiß ich denn? Nee. Mir doch egal. Jedenfalls waren sehr viele Spieler. Also die haben bestimmt auch gut Geld verdient mit den Sales. Ich weiß ja nicht, wie viel die Entwicklung gekostet hat. Die waren ja auch viele, viele Jahre dran. Aber ich meine, das war halt auch, ich glaube nicht, dass viele andere Firmen das so machen würden wie New World, weil man muss ja verstehen, das war ja ein Hardcore-Survival-Game eigentlich. Und dann hatten sie ihre erste Alpha Und dann, naja, hatten sie gemerkt, oh wait, in der Gaming-Industrie gibt es gar nicht genug Hardcore-PvP-Survival-Spieler, das ist ja komisch. Und dann haben sie innerhalb von einem Jahr den ganzen PvE-Content da eingebaut und wollten es zum Casual-MMORPG-Klon machen irgendwie, wo sie dann irgendwie WoW-Konkurrenz machen wollten, was sie vorher halt nicht getan hätten. Und das klappte halt nicht. Jetzt hast du halt so einen Müll-Content drin und du hast diesen komischen Client, der einfach alles kaputt macht. Also die fixen einen Bug und am Ende, oh, irgendwie haben wir wieder einen Goldtube-Bug. Und dann, ich habe das letzte Woche schon erzählt, aber es ist halt wirklich so, das ist kein Witz, da haben sich die Goldseller im offiziellen Forum beschwert, ich finde das immer noch viel zu witzig, dass zu viele Goldtube-Bugs sind und dass sie ihren Job nicht mehr richtig nachgehen können. Ich meine, das ist so
next level. Wir machen eine ehrliche Arbeit und
ja, genau. They took our jobs.
Er hat sich halt beschwert, dass andere irgendwelche anderen Goldseller einen Dupe schon wieder gefunden haben und ihre ehrliche Arbeit.
Ja, das und das ist dann quasi ein Exploit, der erlaubt, das quasi einfach zu drucken mit der Schnellpresse. Ja,
die hatten mittlerweile 10 Gold-Dupe-Bugs, also mindestens. Sie haben es nonstop wieder zerschossen, dann haben sie irgendwie gefixt, dann haben sie einen 10-stündigen Reset gemacht und dann hatten sie eine Entschädigung gegeben und den haben sie dann auch verkackt, dann hatten die noch mehr Gold und es ging immer weiter und das jetzt über Monate schon. Und das sind auch Game-Breaking-Bugs, wie die konnten das ganze Spiel freezen, die Spieler. Sie hatten ihr Reportsystem, hatten sie Probleme, da haben sie dann du hattest so Gilden-Wars, ne, sozusagen, oder so Fraktions-Wars. Aber die hatten offenbar, das bestreiten sie zwar bis heute, aber naja, die haben es alle gemacht, die hatten ein automatisches Reportsystem. Und dann hast du einfach die Gildenleiter vom Gegner reportet mit deinem ganzen Clan irgendwie. Und dann wurde der gebannt mitten im War. Und dann waren die ganzen Gegner einfach alle, die waren alle einen Tag gebannt.
Das nennt man die Meta-Ebene, glaube ich, der Kriegsführung.
Es ist so witzig. Also es ist schon ulkig, was sie alles gemacht haben.
Ich frage mich aber sowas, also ne, so der Wutbürger in mir sagt dann irgendwie, wie kann denn so einer großen Company wie Amazon sowas passieren? Und dann sagt mein Verstand, ja gut, aber es ist ja nicht Amazon oder nicht so richtig, es ist ja Amazon Games irgendwie. Also welchen Vorwurf kann man Amazon machen? Haben die da nicht genug Kompetenz eingestellt? Ist das Spiel zu sehr Flickenteppich, wie du es schön beschrieben hast, dass sie einfach da irgendwie kurzzeitig dann einfach umgemuddelt haben und da PvE reingequetscht haben? Es muss ja einen Grund haben, dass da der Client auch so beschissen ist.
Leute, ne? Also es ist halt, ich meine, du kannst halt nicht einfach ein MMORPG, also ich meine, sie haben es ja geschafft und das Gameplay ist ja cool und als Survival Game hätte es ja auch funktioniert wahrscheinlich. Aber,
ja, und da war ja, ich weiß nicht, ob es noch ist, aber der Lewis Castle war ja Chef der Amazon Game Studios, oder ist es noch? Ich verfolge das ehrlich gesagt nicht so. Und ich meine, der hat immerhin Westwood Co. gegründet und da jahrelang super Spiele mit großen Teams gemacht. Also, ich weiß nicht, was da das Problem war.
Ist es auch nicht. Aber sie haben ja auch so eine komische Engine. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist eine komische Gammel-Engine offenbar. Das ist ganz, ganz komisch, auf was das
aber gebaut ist. Aber was ich ja nicht verstehe, ist, wenn du sagst Guild Wars und so weiter, es gibt ein gleichnamiges Spiel. Es gab schon Dark Age of Camelot mit diesen drei Fraktionen, die sich großartige, epische Schlachten da geliefert haben. Da hat es doch auch geklappt.
Ey, du hast halt verschiedene Probleme. Also am Anfang zum Beispiel, also generell war das Spiel erstmal unglaublich monoton. Du wirst in deinem gesamten Leben nirgendwo jemals ein langweiligeres Quest-System gefunden haben. Also es ist einfach nicht anders möglich. Es gibt genau eine Art von Quest. Nein, es gibt zwei. Gehe dorthin und töte Monster und gehe dorthin und suche Kisten. Es gibt nichts anderes. Also es ist wirklich alles. Also es gibt nicht eine andere. Ich übertreibe
nicht. Und das 2021, ne?
Ja, also es gibt keine Escort-Quest oder so. Also sie haben erstmal das langweiligste System ever. Dann haben sie diese ganzen Fehler gemacht in der Open World. Also es gibt keine PvP-Zones im eigentlichen Sinne. Du musst dich immer, und das in einem PvP-Game eigentlich, du musst dich immer gezielt dazu entscheiden, PvP anzumachen. Und dadurch, naja, ich bin da mit PvP-Fleck rumgelaufen und ich habe einfach 5 Stunden am Stück keinen gesehen. Also ich habe ganz viele Leute gesehen, aber keiner hatte PvP an. Ich durfte gar kein PvP machen. Und das geht halt weiter und weiter. Und da hast du so zehntausende Sachen von. Und die einfach die Spieler schon mal generell weghauen. Aber als die Server noch voll waren, was ja am Anfang der Fall war, es war nicht eine Viertelstunde Wartezeit, das war eine Tage Wartezeit. Also es war wirklich insane. Also geschätzte Wartezeit irgendwie, 1000 Stunden, schade für dich. Das war wirklich so.
Übrigens, ich habe mal parallel gegoogelt, also Lewis Castle ist im April woanders angekommen, April dieses Jahres.
Verabschiedet.
Das sind halt Sachen. Aber als es noch voll war, hattest du ja noch andere Probleme, weil diese Guild Wars, die waren nur für 50 Leute pro Fraktion möglich. Aber da waren ja viel mehr Leute und dann durfte nur die Gilde, die größte Gilde, die Leute stellen. Das heißt, wenn du dann Casual-Spieler wärst, es ist einfach so eine komische Mischung aus Casual, also es ist nicht richtig, ne? Es ist so halb Casual und halb Hardcore, aber irgendwie, du weißt nicht, für wen es genau sein soll, weil irgendwie, ja, ne, wenn es halt so ein richtiges Tryhard-Game wäre, dann würdest du halt Open PvP haben. Also richtiges. Und das war ja auch ursprünglich so geplant. Nur dann haben Leute in der Alpha irgendwie rumgeweint und haben gesagt, oh, ich bin gestorben und habe mein Gear verloren, schade. Ja gut, dann haben sie es halt umgemodelt und dann durfte gar keiner mehr PvP machen. Und das ist alles so immer so ein Flickenteppich von Nonsens. Und dazu dieses Spiel ist einfach verbuggt ohne Ende. Es ist halt nicht abstreitbar.
Aber man merkt schon so ein bisschen, du nimmst es dem schon auch persönlich, dem armen Spiel, gell? Du bist da jetzt echt angefressen.
Naja, das ist, ich hasse es, wenn Potenzial so absurd vergeben wird. Und ich habe dieses Spiel halt nur 40 Stunden gespielt und ich habe auch nie die Betas gespielt. Ich war ja nicht gehypt von dem Spiel, ähnlich wie Steve. Wir haben es halt auf dem Schirm gehabt, aber es war nicht so ein richtiger Hype, keine Ahnung.
Weil ich zum Beispiel Beta gespielt habe und deshalb wusste ich, dass es nicht so geil ist.
Ja, und ich wusste, dass viele es mögen, aber ich habe mir schon gedacht, meine Güte, dass die da, also als ich gehört hatte, dass sie halt aus einem Survival-PvP-Game einen MMORPG machen, im Drive-By innerhalb von einem Jahr und in einem Jahr den gesamten PvE-Content reinbauen, dann wusste ich, dass sie das nicht hinkriegen können. Also da können sie so viel Geld rein, da kann Jeff Bezos, keine Ahnung, noch ein paar Milliarden reinblasen, das wird halt nicht funktionieren. Und das ist halt auch nicht, hat halt nicht funktioniert. Du hast zum Beispiel auch nur, keine Ahnung, gefühlt 2 oder 3 Gegnerarten auf der ganzen Welt. Überall sind die gleichen Skelette. Das fühlt sich halt einfach komisch an auf einer Zeit. Ne? Und das gesamte System, das Level-System ist darauf ausgelegt, dass du den ganzen Tag Bäume hackst. Ich meine, das ist im Survival-Game ganz witzig am Anfang, aber im MMORPG erwarte ich halt mehr. Und sie hätten aber, was sie halt gut hatten, war halt die Optik. Also die Optik war halt insane.
Ja, die war echt klasse, ja.
Das Sounddesign war insane. Das war einfach cool, weil du bist so außerhalb dieser kleinen Städte und hörst halt irgendwie so, du hörst wirklich in weiter Entfernung irgendwie jemanden anderen einen Baum abhacken oder irgendwie Minenarbeit verrichten und alles ist so lebendig in der Hinsicht. Und also alles, was optisch und Sounddesign und Co. ist halt absolut on top. Und alles andere ist, Junge, die Idee musst du erstmal kommen. Also
vielleicht hätte Bezos eher jedem Spieler pro Monat so 50 Euro zahlen sollen. Das hätte er vielleicht ein Jahr lang durchgehalten. Dann hätte er denselben Verlust gemacht wie jetzt. Aber er
hätte viel mehr
glückliche Spieler.
Ja. Was man halt sagen muss, es ist ein 40-Euro-Spiel und die meisten Leute werden 40 bis 100 Stunden Spaß haben. Das ist durchaus
möglich. Ja, also, und dann sind sie am Ende von dem Ding und dann merken sie, ach, das steckt nicht mehr dahinter. Aber sie sind nicht betrogen worden, ja.
Nee, absolut nicht. Ne? Also,
ich bin gespannt, ob die es noch weiter supporten, ob da jetzt noch Content kommt oder ob sie sagen, komm, der Client ist so kaputt, komm, lassen wir es einfach. Das wird dann interessant. Jörg, wir haben jetzt über das letzte Jahr geredet, so gefühlt, für mich subjektiv, sind wir wieder bei, ne, subjektiv, kommen gerade am Anfang des nächsten Jahres so viele interessante Titel. Und deshalb ist natürlich meine Frage, wenn wir dich schon hier haben, irgendwie, auf was freust du dich denn im nächsten Jahr? Also zumindest die jetzt am Anfang des Jahres kommen, am meisten.
Also wo ich mich wirklich drauf freue, ist Elden Ring. Das ist unter Umständen das für mich perfekte Souls-Spiel. Weil es ist ein Souls-Spiel, es sieht aus wie Dark Souls 3,5, was durchaus leicht kritisierend gemeint ist, weil es jetzt in Sachen Engine mal wieder keine Bäume ausreißt. Aber es ist halt auch im Guten gemeint, weil ich mag die Dark Souls-Spiele mittlerweile. Klar, wenn ich sie dann wirklich spiele, hasse ich sie auch zeitweise. Aber hier der Eisenturm bei Dark Souls 2, was für ein idiotisch designtes, also vor allem in der Skull of the Last Sin, Remake oder ja, Spezialversion, die da nachgeschoben wurde und die ich spiele dummerweise. Aber das Elden Ring hat mir, das konnte man ja ein paar Stunden lang spielen vor ein paar Wochen, hat mir echt gut gefallen. Und ich finde es auch mit einer Einschränkung mit der Open World sehr gut gemacht und auch so eigentlich Sachen, die ich von From Software nicht erwartet hätte, dass man schnell reisen darf. Boah, was? Das ist ja fast schon Cheating und so. Aber was mich say auch anhieb.
Bitte? Ich sag, say what?
Ja, genau. Und was mich aber annervt, ist dieses ständig irgendwelche Crafting-Materialien einsammeln. Irgendwie da denke ich an Ubisoft-Spiele und dass ich mir eine Silberlöwen-Patronentasche bastle, damit ich 3 Patronen mehr unterbringe. Und das habe ich da schon gehasst. Das will ich eigentlich in einem Dark Souls nicht haben. Aber mein Gott, vielleicht ändern sie das auch von der Wichtigkeit her noch. Außerdem, ich hatte das Gefühl, man kann dann gar nicht viel damit machen mit dem eingesammelten Zeug. Aber ansonsten, also diese Kombination aus den typischen Souls-Tugenden, also in Sachen Style und diese immer auch so mystisch angehauchten aufgetauchte Welt, dann diese wirklich ideenreich gemachten Gegner und diese großen Gegner vor allem. Und das mit so Weite und jetzt auch zu Pferd kämpfen und so. Also da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, in Dark Souls und ähnlichen Spielen auch eigentlich nur um die Bosse, wenn wir ehrlich sind. Und dass sie dann, also ich meine, die Bossfights sind halt immer das Besondere und die töten dich halt. Das hat mich zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob du Nioh gespielt hast, ist ja
Soul ja, 2. Aber nur angefühlt, es war mir zu schnell und schwer, da bin ich.
Ja, das Ding ist, was mich da so zu Tode gestört hat, ich fand die Bossfights gar nicht schlecht gemacht, die waren nicht auf Souls-like, also nicht auf Dark Souls-Niveau vielleicht, aber die waren schon cool, aber die haben die Mobs so schwer gemacht. Ich bin dauernd auf dem Weg zu den Bossen gestorben gegen irgendwelche random, was weiß ich, Idioten. Dann so Feuerräder gewesen, da habe ich aufgehört, das Spiel. Ich erinnere mich noch dran. Da sind so Feuerräder rumgeflogen die ganze Zeit und ich kam da einfach nicht weit. Also ich wäre weitergekommen irgendwann, aber das war so dumm. Ist ja kein Erfolg, wenn du irgendwelche Trash-Mobs schlägst. Aber du willst ja schon, wie du sagst, ne, den großen Boss, der da steht, der cool designt ist mit 10 Kampfphasen, den willst du halt irgendwann umprotzen.
Ja, ja, genau.
Und nicht irgendwie so ein Kackfeuerrad, was da in 10 Stück da irgendwie rum auf dem Weg rumrollen da und dich einfach one-shotten alle und du denkst dir so, was soll denn?
Nervige Feuerräder, da kann ich mich auch aus Dark Souls 1 an einige erinnern. Uiuiuiui. Aber genau, anderes Spiel ist Warhammer Total War 3, da freue ich mich drauf. Ich mag die Serie einfach wahnsinnig und um ehrlich zu sein, ich freue mich gar nicht so sehr auf das Spiel an sich, weil so diese Chaosgötter, weil die meisten Fraktionen drehen sich ja um die, ist es nicht unbedingt das, was mich bei der Warhammer Fantasy Welt anmacht. Aber ich freue mich drauf, dass sie dann wahrscheinlich nochmal ein halbes Jahr später die Riesenkampagne auch veröffentlichen werden. Ihr wisst ja vielleicht, dass man Warhammer 1 und 2, wenn man beides besitzt, kann man ja auch die Mortal Empires Kampagne spielen, dass du quasi die ganze alte und neue Welt als eines. Und mit Warhammer 3 sollte da dann auch noch, ja, der Rest dazukommen. Und das wird dann doch ziemlich episch. Da freue ich mich sehr drauf. Hier kürzlich angekündigt war Dune Spice Wars. Das ist eher ein kleinerer Titel. Aber da
RTS mal drauf. Wieder.
Ja. Ja, genau. Aber kein RTS à la Command & Conquer, wenn ich es richtig kapiere, oder dem ursprünglichen Dune 2 von Westwood, sondern ein RTS, wo du quasi in Echtzeit auch so baust und planst und intrigierst und so weiter. Das machen ja die Northgard-Macher und wahrscheinlich haben sie ein ähnliches System dahinter, dass du halt in Echtzeit auch so Gebietserweiterungen machen musst und in den Gebieten kannst dann wieder Sachen hinstellen und umso mehr Gebiete, desto mehr Stimmen hast du für jetzt wiederum bei Dune Spice Wars die Landsrat-Entscheidungen, dass du da in deinem Sinne Boni freischaltest. Also das könnte richtig schön werden, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, als was sie da kürzlich bei den Game Awards angekündigt haben. Also vielleicht ist es auch Mist, aber ich freue mich erstmal drauf. Ja, und sonst, es kommt noch die eine oder andere Sache, die aus diesem Jahr sich geschoben hat.
Horizon 2. Genau. Ja. Da freue ich mich drauf. Lost Ark ist für mich ein großes, also für mich, ne, als Hack and Slay und MMO-Freund. Lost Ark.
Ja, oder auch dieses Chaos Gate, also hier Rundentaktik in Warhammer 40k-Umgebung, da freue ich mich drauf. Ja, nee, es kommt das eine oder andere. Und natürlich dann am 11.11.2022 das neue große Spiel von Bethesda, Starfield, wo ich bis heute nicht kapiert habe, um was überhaupt geht, aber ja, ich bin bester Dinge.
Danke, dass das mal einer sagt. Ich frage mich auch, was ist das eigentlich? Irgendwie? Du siehst Artwork, es wird gehypt und keiner weiß, was es wirklich ist.
Du siehst Videos, wo du danach auch nicht schlauer bist und immer irgendwelche Fraktionen, aber das gibt natürlich unser eins die Chance, dass man quasi seine geheimen Wünsche da hinein projiziert. Und das führt dann meistens dann zu den wahren Shitstorms, wenn es was ganz anderes ist. Aber ich erwarte da, ich meine, es ist immerhin Bethesda und sie werkeln seit ein paar Jahren dran. Und das letzte Spiel, das sie am 11.11. rausgebracht haben, war am 11.11.2011, das Skyrim, was einfach ein geniales Spiel war und ist, also da lasse ich nichts drauf kommen.
Das stimmt.
Müsste eigentlich euch als MMO-Fans auch gefallen, weil es so viele MMO-Art, genau. Und also ich erwarte da ein Spiel so ein bisschen in Richtung Outer Worlds, aber ernsthafter und grafisch viel, 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 viel besser, wo du in einem Sonnensystem mehrere Planeten besuchst, vielleicht auch in mehreren Sonnensystemen, wo du landest, wo du wirklich ein episches Rollenspiel erlebst, wo du Fraktionen hast. Also im Prinzip die Stärken, die Bethesda kann, wenn sie Spiele designen, also so Welt, Welterschaffung, aber auch in der Welt dann was ablaufen zu lassen, das mit einem Science-Fiction-Szenario kombiniert. Wenn es am Ende was ganz anderes ist, dann entschuldige ich mich jetzt schon im Voraus. Aber das ist eigentlich so das Spiel, auf das ich am meisten gehypt bin im nächsten Jahr. Aber gerade auch, weil man noch überhaupt nicht weiß, was einen erwartet.
Ja. Klaes, wie wahrscheinlich hältst du es, dass nächstes im, ja, die BlizzCon ist ja nun ausgefallen. Letztes Jahr gab es ja die BlizzConline. Ja, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass ein neues WoW-Addon angekündigt wird?
Du, da habe ich überhaupt keine Aktien
drin. Ich frage gerade den Klaes.
Achso, Entschuldigung.
Ja, gar kein Problem.
Wo soll ich denn das wissen?
Ja, keine Ahnung, wird dein Bauchgefühl. Ich meine, Blizzard hat ja momentan andere Probleme und eigentlich wäre es ja dran. Ich meine, es kommt nicht so richtig viel Content im aktuellen WoW. Oh, was meinst du?
Noch sterben. Die haben ja noch ein Spiel am Laufen, dann müssen sie es auch noch kaputt machen.
Okay, kann sein, ne?
Da ist schon kaputt.
Aber eigentlich vom Rhythmus her wär's dran, neues WoW Addon anzukündigen, oder?
Ja, eigentlich schon. Müssen sie langsam mal tun. Also, wann kam Shadowlands kam 2020. Oder?
Ich glaube, im Dezember.
Ende 2020, glaube ich. Ja, Dezember 2020. Also sollte das nächste dann 2 Jahre später sein. Also Dezember 2022 oder so. Das wäre der normale Weg.
Ja, aber dann
müssen wir. Aber die haben auch schon mit den Patches so ewig gebraucht in Shadowlands.
Ja, ja, eben. Ich frage mich auch, also, sie sagen ja, sie machen keine BlizzCon, noch keine BlizzCon, also BlizzConline. Mhm. Wie wollen sie irgendwas ankündigen in nächster Zeit? Das wird dann ja so zwischen Tür und Angel. Ich bin ja mal gespannt. Also, weil du sagst es ja schon, ne? Die WoW-Reams sind aktuell leer. Komplett. Spielt keiner.
Jetzt kommt wieder so Fantasy.
Ja, genau, spielen alle Final Fantasy 14. Ja, wie du schon sagst, wenn sie das auch noch sterben lassen, ja, moin, moin. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz von Games weg, lieber Lirk. Ich weiß nicht, wie sehr du in Filmen und Serien und so weiter drin bist, aber leck mich am Arsch, ist die Witcher-Serie, die zweite Staffel gut. Guckt dir jemand
ich
von euch?
Ich hab sie noch nicht angefangen, aber
okay,
ich
wir spoilern nicht. Wir spoilern ja, nicht. Nichts verraten. Aber die ist noch, also für mich, subjektiv, ist die noch mal 3 Klassen über der ersten Staffel. Ich bin so gehypt von dieser Staffel. Claes?
Ja, hab 5 Folgen geguckt. Find's okay. Also, keine Ahnung, weiß nicht, wo der Hype herkommt. Fand die erste Folge sehr, sehr gut und dann fand ich, es hat sehr, sehr abgenommen. Also, es ist gut guckbar, ich kann das gut gucken, aber
ist also ich bin in der 5. Folge.
Ich hab nicht mal durchgebinged, von daher.
Ja, also ich bin in der 5. Folge und ich freue mich jeden Abend drauf. Also momentan auch Hawkeye, alter Schwede, wie diese Serien alle anziehen. Hawkeye wird auch von Folge zu Folge besser. Ich will jetzt nicht spoilern, aber die letzte Folge war überragend, finde ich. Und ohne Spoilern ist schwierig, aber da ist jetzt eine Person aufgetaucht. Claes wird wissen, was ich meine, wo ich einfach wieder vom MCU und vom Marvel oder vor Disney niederknien möchte, weil ich einfach so begeistert bin von diesem großen Ganzen und dieser Vorausschau irgendwie. Mm. Ja, also
Steve wird einfach altersmilde mittlerweile.
Wieso? Ja,
klingt so. Der findet einfach alles gut mittlerweile.
Nö, überhaupt nicht.
Der hat nicht
überhaupt
mal diesen kritischen Blick da drauf.
Nee, also zum Beispiel,
guck mal.
Zum Beispiel The Expanse, wo jeder sagt, das ist das Science-Fiction Game of Thrones. Da, also ich will nicht sagen, ich habe das jetzt abgebrochen, aber ich habe einfach keine Zeit, weil einfach die anderen Serien so viel besser sind. Und das ist so ein bisschen Breaking Bad für mich, weil alles, das ist so gut. Und ich habe jetzt 2 Staffeln oder fast 2 Staffeln durch und mich hypt das absolut null. Ich finde es bisher super langweilig. Aber ja, Wheel of Time ist für mich auch eine große Sache. Ich weiß, das sehen nicht alle so, aber auch diese Serie hat so angezogen und wird immer besser und immer spannender.
Gefällt mir auch sehr gut, ja.
Ja, aber da gibt's viele, die richtig scheiße finden, vor allem die Buchleser, weil wohl irgendwie diversitätsmäßig sehr von den Büchern sich abgerückt wird. Mm. Aber ich bin total begeistert von der Serie auch. Ich gucke momentan 3 geile Serien, ehrlich gesagt. Mm.
Es war überhaupt ein starkes Serienjahr. Also wir machen kommende Woche unseren Spieleveteranen-Jahresabschluss-Podcast. Ja. Und ich muss echt mich mal jetzt einen halben Tag hinsetzen, weil man vergisst ja auch, was man so am Jahresanfang geguckt hat man ja längst schon ja verdrängt, um da eine Reihenfolge reinzubringen. Es war auch ein gutes Kinojahr. Also Dune fand ich ganz fantastisch.
Für mich der beste Film der letzten 10 Jahre. Also ich war so begeistert.
Ganz und toll, oder?
Und vor allem das Ding ist, ich glaube, der nächste Kracher ist der neue Spider-Man-Film, weil da die Kritiken sind halt überschwänglich. Alle sagen irgendwie, das ist so Infinity War Endgame-Niveau. Und ich gehe morgen Abend ins Kino und ich freue mich so auf diesen Film. Der soll auch nochmal ein Kino-Highlight sein, ganz im Gegensatz zu Matrix 4, der richtig, richtig scheiße sein soll.
Der kommt Mittwoch nächste Woche, glaube ich.
Genau. Ja, ich finde es so lustig, dass du es ansprichst. Es ist halt wirklich so, ne? Es gibt jetzt durch diese 1000 Streaming-Dienste einfach so ein Überangebot von wirklich guten Serien, dass man irgendwie, ja, diese Liebe, die man früher dafür hatte und dann auch wochenlang darüber redet, hat man gar nicht mehr, weil einfach
du musst ja sowas weitergucken.
Genau, ja. Es gibt einfach die nächste Serie, was ja auch irgendwie geil ist, aber ja. Ja. Und es kommt ja dieses Jahr auch noch ein paar. Also Book of Boba Fett ist für mich als Star Wars Fan halt auch noch mal richtig, richtig dick in diesem Jahr. Also wahnsinnig gutes Jahr. Das stimmt schon. Ja.
Mhm. Ja. Das Doofe ist natürlich, dass Serien dein Hirn nicht groß anstrengen. Und was ich halt bemerkt habe bei mir ist, dass ich, wo ich früher zumindest ein einfaches Spiel gespielt hätte, ich jetzt eher so auf dem Sofa vor mich hin stiere und einfach gucke, was läuft gerade Netflix oder Amazon, das ist so ein bisschen eine Degenerierung meines Freizeitverhaltens, aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, es zwingt mich niemand und es gibt einfach verdammt viel guten Stoff da draußen.
Also ich habe das Problem bei Serien, dass ich immer vergesse, was in der vorherigen Staffel passiert ist. Das ist so unbedeutend offenbar alles. Ich gucke offenbar so viel oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich musste mir einen kompletten Rückblick und eine Zusammenfassung. Lustigerweise bietet Netflix die auch selbst an, von Witcher Staffel 1 angucken. Und dann sehe ich das alles wieder und denke, ach ja, stimmt, darum ging's. Ja. Ich hatte nur noch Geralt im Kopf und den Baden. Mehr hatte ich nicht mehr. Und das passiert aber bei ganz vielen Serien. Teilweise komme ich auch nicht mehr rein. Das ist dann so eineinhalb Jahre später die zweite Staffel und denke ich mir, ach Gott, ich weiß gar nicht,
auf der anderen Seite, Witcher wegen Corona, also die erste Staffel ist jetzt wirklich exakt 2 Jahre her. Das ist ja auch kein Pappenstil, ne? Also mir ging das auch so bei Witcher am Anfang irgendwie, so ein, zwei Figuren, wer war das nochmal? Das ist, glaube ich,
vor allem, weil die erste Witcher-Staffel ja auch noch so kompliziert war mit den 3 Zeitsträngen.
Stimmt.
Stimmt, ja, das hat auch nicht jeder verstanden, genau.
Ja, die war ja so, ja, das konntest du ja auch gar nicht verstehen. Das solltest du am Anfang, glaube ich, gar nicht verstehen. Erst am Ende.
Das war ganz elegant gemacht. Ich fand das, wie das dann zusammengeführt wurde und dass du das erst später gemerkt hast, dass es unterschiedliche Zeitlinien sind. Das fand ich eigentlich ganz, also ich bin ja ein Fan der ersten Staffel, aber.
Das fand ich auch super in der ersten und, aber ich habe trotzdem keine Ahnung mehr gehabt, um was es geht. Und jetzt sind die, ja, auch keine Ahnung. Und dann muss ich mir die ganze Zusammenfassung angucken und trotzdem verstehe ich da einige Sachen gar nicht mehr. Ich find's sehr schwer mir vorzustellen. Ich glaube, Witcher, deswegen bin ich nicht so gehypt irgendwie von der Staffel. Ich finde sehr viele Sachen sehr schwer nachzuvollziehen als Zuschauer, wo die gerade sind. Also wo die gerade sind, weiß ich noch, aber wo das genau liegt und die ganze Zeit, ich meine, die reden dauernd vom Norden gegen den Süden und dann muss die ganze Zeit nachdenken. Sowas hatte ich bei Game of Thrones nicht. Also als Beispiel jetzt, ne? Ich hätte nie drüber nachgedacht, wo die Starks wohnen. Das wusste ich doch. Also in der ersten Staffel schon wusste ich das. Nach der ersten Folge wusste ich das. Ne? Also das war auch eingebrannt in meinem Kopf und ich wusste, wo Daenerys irgendwo rumflügt.
Ja gut, aber die gab es jedes Jahr und da hat man sich auch jedes Jahr drauf gefreut. Irgendwie hat Trailer geguckt, hat Gerüchte gelesen. Vielleicht,
nee, das wusste ich aber sofort. Ich finde, die Serie hat das gut vermittelt. Okay. Ich finde, Witcher 2 macht das, also die zweite Staffel macht das relativ schlecht. Also für mich, vielleicht bin ich so dumm. Aber ich weiß nicht, wenn du mir jetzt wieder fragst, wo Syntra und wo Nilfgaard
im Vergleich
zu den anderen liegt, ich weiß es schlichtweg nicht.
Ich bin ja nicht so kritisch wie du, was sie jetzt, aber lustigerweise ist es genau das, also die sprechen ja, ich habe jetzt wie gesagt 4 Folgen und bin jetzt in der 5., also fast so weit wie du und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil es immer nur um Syntra ging, was war das nochmal? Also mir geht's da ehrlich gesagt ähnlich, ich wusste das auch nicht mehr genau, was das ist.
Syntra ist das, wo Ciri herkommt.
Ja, genau. Ja, habe ich mittlerweile jetzt auch gecheckt.
Aber ich habe mich ständig gefragt,
ja, aber du hast
recht. Das ist ein sonderlich gutes Storytelling einfach und das stört mich wahrscheinlich ein bisschen oder das ist aber zumindest ein bisschen Freude.
Wahrscheinlich ist es so, dass wenn jemand irgendwie, es gibt so Leute, die gucken Serien erst, wenn alles raus ist. Also, ne? Das heißt, irgendjemand, der die erste und die zweite Staffel nacheinander schaut, hat wahrscheinlich dieses Problem einfach gar nicht. Weißt du?
Ja, aber das glaube ich nicht. Ich finde das, also erstmal muss ich sagen, das muss ich festhalten, die erste Staffel hat sich offenbar nicht bei mir eingebrannt. Das ist schon mal okay. Ne? Also einige Serien brennen sich besser bei mir ein. Also ich habe einige Sachen auch bis heute nur einmal geguckt. Und ich kann zum Beispiel die gesamte erste Staffel von Walking Dead, und die habe ich vor über 10 Jahren geguckt, immer noch wahrscheinlich jede einzelne Folge auswendig, die Aufsagen. Die hat sich
das eingebrannt. Liegt daran, dass sie dann 12-mal wiederholt wurde von der Dramaturgie hier, aber gut.
Nee, ich habe die ja nie wieder gesehen. Ich habe die einmal gesehen.
Nein, in den Nachfolgestaffeln.
Ach so, ja, aber ich weiß
vielleicht
ja
genau, vielleicht lag es auch daran, ich, ne, dass es damals noch nicht so ein Überangebot an Serien gab.
Ja, das kann das sein? Punkt dabei. Ja, das meine ich ja. Also es ist so viel, dass ich dann die Sachen auch einfach vergesse. Aber bei den ganz Großen vergesse ich es, glaube ich, eigentlich nicht. Und bei Witcher hat es mich sehr gewundert, dass ich gar nichts mehr wusste. Als hättest du mich vor 2 Wochen gefragt, was ist eigentlich in der ersten Staffel von Witcher passiert, hätte ich gesagt, also Geralt ist da rumgelaufen und dann war es zu Ende, weil mehr weiß ich nicht mehr. Und so ist es jetzt halt auch. Und ich finde die zweite Staffel durchaus anstrengend zum Zuschauen in einer gewissen Hinsicht, weil ich einfach nicht ich verstehe es, wenn ich drüber nachdenke, aber es ist nicht so selbstverständlich, wo ich gerade zugucke. Die portieren ja auch hin und her. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Die teleportieren ja auch noch. Das macht's nicht leichter.
Kein Spoiler bitte, ja? Clays, reiß bitte zusammen, ja?
Also sorry, dass es Teleporte da gibt, das ist kein Spoiler.
Doch.
Nee, aber das ist natürlich, ja.
Aber klar. Apropos neue Serien, wie findet ihr denn Arcane?
Oh, das war cool. Das werde ich nicht so schnell vergessen.
Für mich, also meine Community sagt jetzt auch, Krümer, erzähl das nicht schon wieder, aber ich erzähl's mal für dich. Also für mich ist es so, dass dass man Riot eigentlich die Füße küssen muss, weil sie die Ersten sind, die gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mal all in mit so einer Serie. Wir machen das nicht wie der Warcraft-Film mit dem Studio, die so sagen, ja, wir probieren mal und gucken mal. Sondern die haben gesagt, wir haben ein geiles Produkt, wir haben eine geile Geschichte und wir gehen jetzt all in und machen das richtig, richtig gut. Mm. Und lange war es ja bei den Comics auch so, dass die das nicht richtig und gut gemacht haben, bevor dann das MCU da Vollgas gegeben hat oder auch DC. So, und ich glaube, dass sie mit dieser Serie gerade so Gaming-Adaptionen im Kino und als Serie quasi eine neue Chance gegeben haben. Weil jetzt sieht vielleicht der ein oder andere Hollywood-Produzent oder das andere Hollywood-Studio, okay, das kann ja funktionieren, wenn man es richtig macht. So. Mhm. Und für mich ist das, also vielleicht die Serie des Jahres, aber gut, es gab so viele gute Serien.
Also ich finde die großartig. Ich
auf jeden Fall die beste Gaming-Serie, die es bisher gibt.
Ich habe nichts erwartet. League of Legends lässt mich absolut kalt.
Dito.
Aber was sie da gemacht haben, ist wirklich ganz großes Kino. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass sie letzten Endes jetzt nicht sehr viel mit League of Legends zu tun haben. Die Charaktere haben natürlich viel mit League of Legends zu tun, aber im Prinzip haben sie die ja auch genommen und dann einfach zu eigenständigen Persönlichkeiten gemacht. Oder gerade der Oberfiesling, der taucht meist wissen in League of Legends gar nicht auf.
Kommt aber
bald. Ich bin wirklich hin und weg, also ganz toll.
Ja, ich auch.
Ich möchte übrigens nochmal ganz kurz, ohne zu spoilern, ich muss nochmal zu Witcher. Ich will nichts fragen, Steve. Ich will nicht spoilern. Da, wo Ciri und Geralt eigentlich die ganze Zeit sind.
Ja.
Hast du irgendeine Ahnung, wo das ist?
Nö, haben sie ja nicht gesagt. Es ist nur als Institution, ne? Also, ne?
Ja, aber die sind ja da die ganze Zeit.
Man weiß, ja, was es ist, aber man weiß nicht, wo es ist, sagen wir es so.
Ja,
aber ne?
Das finde ich fragwürdig. Das finde ich wirklich problematisch für mein Vergnügen, das zu gucken, glaube ich. Ich versuche mir in meinem Kopf eine Map vorzustellen, weil ich ja irgendwie wissen will, wo die verschiedenen Charaktere gerade sind. Das würde ich doch gerne wissen. Ich habe keine Ahnung. Die sind alle überall. Ich weiß wirklich, ich kann dir keine Map aufmalen. Nicht mal. Also
ich bin da total bei dir, aber ich finde jetzt das nicht problematisch für die Serie, ehrlich gesagt. Ich denke
die ganze Zeit drüber nach. Das macht mir, glaube ich, das macht mir ein bisschen kaputt. Aber optisch ist es sehr schön übrigens. Also High Quality ist es natürlich. Anyway. Und ich finde es ein bisschen träge im Vergleich zu der ersten Staffel, aber
ich finde es ein großes Upgrade. Aber wir sind ja noch nicht durch. Warten wir mal ab am Ende. Lass mal ganz kurz zu Arcane zurückkommen.
Übrigens, die letzten Folgen sind die guten. Von daher kommt noch was offenbar.
Okay, cool. Arcane, der Cliffhanger war für mich, Clay sieht das anders, Jörg, irgendwie, der sagt, findet er es nicht so schlimm, aber für mich war der Cliffhanger die absolute Hölle. Und sie haben auch schon gesagt, dass die neue Staffel nicht 2022 kommen wird, weil auf diesem Niveau dauert das wohl einfach ein bisschen. Und was ich auch noch extrem positiv fand, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, ist der Grafikstil oder der Zeichenstil.
Ja, ganz
toll. Weil, also, ich hasse ja diese klassischen Manga-Püppchen und das ist so, wirkt sehr europäisch und dadurch sehr, sehr viel erwachsener. Also ich bin ein Riesenfan von dem Stil.
Und es wirkt so einerseits auch noch so Cell-Shading, Cartoon-Look, aber andererseits, über die Animation sind die unglaublich lebensecht in ihren natürlich trotzdem übertriebenen Bewegungen, weil sie ja natürlich springen und kämpfen können, wie Menschen das nicht können. Aber also ganz, ganz toll. Und der Cliffhanger, eigentlich ist es ja kein Cliffhanger, weil es ist ja schrecklich. Also mir hat's da halt das Herz zerrissen. Jetzt ist da die Lösung liegt auf dem Tisch und also nein, ganz groß, ganz groß.
Ja. Ja. Was haben wir sonst noch an Serien oder Filmen, über die wir reden könnten in diesem Jahr? Also für mich ist also der ganz große Gewinner, ehrlich gesagt, Disney beziehungsweise Marvel oder das MCU, weil die den Übergang von irgendwie Film zu Serie hinbekommen haben. Und zwar outstanding. Also die Marvel-Serien waren alle überragend. Für mich auch ist Disney Plus auch ein Must-Have als MCU und vor allem auch Star Wars-Fan, was da jetzt kommt. Aber also sie haben halt nicht nur irgendwie 0815 Superheldenkram gemacht, sondern gerade WandaVision war halt mal was ganz anderes, was sie sehr bravourös gelöst haben. Und auch, was weiß ich, Loki oder Falcon und Winter Soldier. Also das waren alles gute Serien. Und für mich ist auch Hawkeye eine überragende Serie, eben weil, das haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ist, weil es so ein bisschen der blasseste Avenger ist, der irgendwie über die Serie halt unglaublich am Profil gewinnt. Also das ist für mich auf jeden Fall, da muss man den Hut vorziehen. Und sie machen es halt, haben wir auch schon 100 Mal hier im Podcast gesagt, hundertmal besser als DC. Gerade was das große Ganze angeht, ja.
Also eine Serie, die ich noch nennen möchte, es gibt einige eigentlich noch, aber man muss auch ein bisschen auswählen, ist die 7. und letzte Staffel von Bosch. Das war wirklich eine Serie, die mich jetzt seit, ja, 6 oder 7 Jahren wirklich immer wieder ganz toll unterhalten hat. Dieser, ja, alternde mittlerweile Detective in L.A. mit seiner Tochter, mit der Frau, wobei die schon lange nicht mehr lebt, mit seinen Kollegen und so weiter. Also da habe ich wieder großen Spaß dran gehabt und bin auch sehr froh, dass es so eine Art Spin-off-Serie geben wird, wo er seine Tochter und so eine Staatsanwältin, mit der er sich immer gekappelt hat, quasi da weiter auftreten. Da freue ich mich schon drauf. Was habe ich denn noch gesehen? Ach, ich habe so viel gesehen. Expanse natürlich, die letzte. Übrigens, du hattest es, glaube ich, vorhin, Steve, gescholten. Also Expanse fand ich die ersten 2 richtig klasse und dann ließ sie nach. Aber
okay, mir wird gesagt, du musst durchhalten, Krümmer, es wird geiler. Ich finde die ersten 2 sehr dünn.
Und just die letzte war dann, oder die letzten beiden eigentlich, waren eigentlich wieder, gingen wieder nach oben für mich. Aber ja, also die große Begeisterung, die ich nach den ersten 2 Staffeln hatte, habe ich mittlerweile nicht mehr irgendwie.
Okay, krass. Ja. Wenn ihr auf, also wir bleiben ja mal bei Serien, wenn wir auf das Jahr 2022 schauen, irgendwie, gibt es da irgendeine Serie, wo ihr sagt, da freue ich mich extrem drauf?
Weiß ich nicht, wissen, was kommt.
Ja, also
wenn 10.000 Sachen raus, das kann ich mir nicht erinnern, was da auch noch morgen
aber kommt. Du hast doch gerade gesagt, die Großen, also wenn man allein an die Großen denkt, irgendwie dann ja, Amazon Herr der Ringe Prequel ist so eine Sache, wo ich sehr gespannt drauf bin und vor allen Dingen House of the Dragon, ne, das heißt die Game of Thrones Prequel, also das sind die Titel, die
da
kommen beide im nächsten Jahr.
Da bin ich gespannt drauf, ja.
Unfassbar gespannt,
ob die es hinkriegen. Stranger Things Staffel 4 kommt.
Ja, richtig geil. Freue mich auch drauf. Ja.
Bin ich raus.
Was, du bist so ein Schwarzmaler. Du freust dich nicht auf die Game of Thrones Prequel?
Doch. Ja, aber ich bin immer noch sauer auf die, dass es keine Arya-Serie gibt. Da werde ich gemordet. Aber
ja, das ist, stimmt schon.
Was will man machen? Jetzt haben sie neue Charaktere. Ich will mit Arya weiter segeln. Da wäre ich viel besser dabei.
Ja, mach du eine Serie. Mach doch mal so eine Fanfiction oder so.
Ja, dann nehme ich, da muss ich sie, ich habe ihren Namen vergessen. Aber ja, dann muss ich sie anheuern. Dann Community Donation Target oder so. Mm. Dann machen wir das.
Nee, es wird sehr interessant, wie es Jörg gerade schon gesagt hat, ob beide Serien, also sowohl House of the Dragon als auch der Herr der Ringe Prequel, ob die an den großen Erfolg der Vorgänger anschließen können, ob die das hinkriegen. Das wird halt interessant.
Wobei, was wäre für dich der Vorgänger der Herr der Ringe Serie, die Filme oder was?
Ja, würde ich schon sagen, ne? Die klassische Trilogie von Peter Jackson, die auch Oscars bekommen hat, irgendwie, das ist schon, sind, denke ich, schon die Fußstapfen, die man füllen muss. Und aber ich bin ein bisschen ehrlich gesagt skeptisch geworden, was Amazon angeht. Vielleicht auch beeinflusst durch das Gaming-Desaster. Und du hast es schön gesagt, irgendwie, ja, man kann nur mit Geld irgendwie manche Sachen nicht kaufen. Ne? Das ist ja auch so eine Regel, die im Fußballbereich gilt. Und ich bin gespannt, ob sie irgendwie, aber man hat ja gehört, was die da angeheuert haben an Leuten, an Showrunnern. Da sind ja viele Leute auch aus Game of Thrones dabei. Irgendwie, ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass das wird. Ja.
Ich weiß nicht, bei Herr der Ringe bin ich immer noch sehr skeptisch. Und das ist, also macht gar nicht so schlechte Sachen, weil ich meine, The Boys ist immer noch insane.
Ja.
Also für mich vielleicht immer noch die beste Serie der letzten Jahre. Also, weil es einfach so was Neues und Freshes.
Ja, aber es gibt viel Licht und Schatten, was Amazon-Produktionen angeht, oder?
Ja? Also, ja, die haben auch ganz viel Unfug gemacht. Ja, eben. Vor allem machen sie nicht so viel wie Netflix und dafür machen sie übertrieben viel Unfug. Aber, naja, aber sie haben auch ein paar Glückstreffer. Also The Boys ist wirklich gut, finde ich. Und was finde ich?
Was ist denn da eigentlich? Wann kommt denn da die nächste Staffel eigentlich?
Lucifer war gut, also zumindest akzeptabel. Naja, die ersten 1, 2 zumindest. Naja, Lucifer war generell okay.
Und ich habe jetzt mal gegoogelt, wann die nächste Boys-Staffel kommt.
Nächstes Jahr würde ich mal schätzen.
Auch Frühling 22, glaube ich.
Oh, wirklich?
Muss bald kommen, kann nicht mehr lange dauern eigentlich.
Tatsächlich, Frühling 2022. Ja, das ist natürlich krass. Richtig
geil. Boys lebt natürlich einfach durch also super, super gute Charakterzeichnung. Also, wie sie Homelander darstellen, ist halt einfach insane. Das ist eine der besten Charaktere, die ich je in irgendeiner Serie oder Film gesehen habe.
Mein Liebling, ne, Dean Winchester ist in der nächsten Staffel als Soldier Boy dabei. Da freue ich mich halt mega drauf, ne. Supernatural-Fans da draußen werden den kennen. Also, das könnte auch wieder richtig geil. Und die zweite Staffel war halt Kick-Ass, ne. Also, gerade diese Nazi-Superhelden-Tante da, das war, also, wahnsinnig gut.
Haben da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Das war sehr stark. Aber das liegt, die können es halt auch nicht. Es ist schwer, das zu verkacken, wenn du die Charaktere hast. Weil das ist einfach wirklich, das lebt halt von den Charakteren. Die könnten ja auch, keine Ahnung, einen Kaffee trinken gehen. Das wäre ja trotzdem unterhaltsam. Das ist so ein bisschen Tarantino-Style, wo du einfach nur Dialoge haben willst, zu großen Teilen. Ich meine, mir reicht's ja, wenn Homelander mit irgendwem redet. Das ist einfach so cool schon in sich.
der spielt es aber auch so großartig, ja, ne? Absolut.
Aber auch ja. Starlight und Co., die sind alle insane. Also die ganze Serie ist einfach vom Charakteraufbau halt so, so stark. Und dazu dann halt diese absurde, übertriebene Art und Weise mit ab und an wirklich unerwarteten Dingen. Einfach ganz groß. Also The Boys ist vielleicht die beste Serie.
Bei The Boys habe ich lange, das würde euch brennend interessieren, lange darüber nachgedacht, ob ich da anfange, die Funko-Pop-Figuren auch zu sammeln. Aber da ich leider alle Mandalorian-Figuren hier habe und ich Platzprobleme kriege, habe ich das dann verworfen. Also das ist natürlich eine wichtige Information für euch, ja.
Absolut. Ja, die überzähligen schicken.
Ja, ich habe keinen überzähligen.
Der hat da noch eingelagert, der hat sogar ein Video dazu. Der hat
ja, schon ja stimmt. Ich hab auch eine relativ große Funko Game of Thrones Sammlung. Und ich hoffe ja, dass es meine Altersvorsorge ist. Das heißt, ich habe die alle, weil ich keinen Platz mehr hatte, alle in Kartons mit Decken und so. Und versuche dann in 10 Jahren die für viel Geld zu verscherbeln.
Mir ist so ein Unfug auch noch im Video angeguckt. Kannst du dir nicht ausdenken.
Du, ja, kann ich ja nichts dafür, dass du das anguckst. Das ist ja nicht meine Schuld. Jeder hat seinen Laster. Ich bin mir sicher, der Jörg sammelt auch irgendwas Beklopptes. Jörg, was sammelst du?
Nee, da bin ich langweilig. Nee.
Eisenbahn?
Pfunde in meinem Bauch durch vieles ja, Essen gut. Vielleicht, aber ja, so ja. Nichts, was ich jetzt in die Vitrine stellen möchte, ehrlich gesagt.
Bin ich erleichtert,
dass du eklig, so keine Fettsammlung
von dir hast irgendwie. So in deinem Keller, deinem Gaming-Keller siehst du so ein Ikea-Regal und jedem Ding so, ja, mein so Fett aus dem 1983 oder so.
Leicht blutiges Fett dran.
Ja, okay. Das ist mal ein Projekt, da können wir drüber nachdenken. Wollen wir noch zum Schluss ganz kurz, ich weiß, es ist ein blödes Thema, aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir das so als Standardrubrik haben, ganz kurz ein bisschen über Corona reden, oder habt ihr da keinen Bock drauf?
Ja, man kommt auch
so ein bisschen
drauf.
Ja, ich denke auch. Wir reden jede Woche so ein bisschen darüber und ja, ich hoffe, wir sind die Stimme der Vernunft. Und ja, Omikron drückt, ne? Und ich bin geboostert zum Glück, hatte auch zum Glück keine krassen Nebenwirkungen, bilde mir ein, damit zumindest ein bisschen safe dagegen zu sein. Wie seht ihr die aktuelle Lage?
Hast du London-Entwicklung gesehen?
Ja, crazy, ey. Ausnahmezustand jetzt, ne? So viel zum Thema, wir lassen es laufen. Gut, die konnten ja auch nicht wissen, dass Omikron kommt.
Das konnten sie nicht wissen, aber das ist nicht ja gut. Also sie hatten ja ihre 3.000, 4.000 Fälle pro Tag in London. Für immer, keine Ahnung. Das ist, solange die Menschen denken können. Und jetzt Omikron einfach innerhalb von irgendwie 2 Tagen oder so auf 20.000 hoch. Also das ist komplett crazy. Das Ding ist
Ausnahmezustand, ja. Aber Holland das Geile ist Man hört jetzt immer wieder die Skeptiker und so von wegen, ja, aber es hat ja keine schweren Verläufe und deshalb ist das ja gar nicht schlimm und jada jada. Jetzt habe ich gestern sowohl bei Drosten als auch bei Lauterbach gelesen, dass das Quatsch ist, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass Omikron weniger tödlich oder weniger schwere Fälle verursacht als Delta zum Beispiel.
Wenn überhaupt nur ganz wenig. Also
naja, vor allem durch das exponentielle Wachstum, selbst wenn es deutlich weniger oft zu schweren Fällen führt, ist, wenn sich das Ding so rasend schnell verbreitet, dann die Gesamtzahl der schweren Fälle doch wieder größer. Und das ist das Gefährliche gerade, wo alle, die ein bisschen nachdenken, sich schon fürchten vor.
Ja, vor allem sicher nicht ein bisschen schneller, sondern
genau. Eine Wand, also, denn die sprechen alle ja von der Wand,
mal nicht
von
der Welle oder mal 10 ja oder was auch immer, also im Vergleich zu Delta wohlgemerkt, die auch schon schlimmer war. An dem Punkt wünschst du dir das Ursprungsvirus zurück. Da sagst du, das
war. Ich möchte gut noch mal auf eine These eingehen, die mich immer wieder triggert. Ich habe da in letzter Zeit so viele Diskussionen gehabt, gerade mit dieser, in Anführungsstrichen, ich will sie jetzt nicht als Idioten bezeichnen, aber nennen wir sie einfach mal dieser ein wenig skeptischen Fraktion gegenüber, die dann sagen, warum soll ich mich denn überhaupt noch impfen lassen? Ja, also wie oft soll ich mich denn noch impfen lassen? Ja, jetzt hat man uns im Sommer gesagt, ihr werdet geimpft und dann seid ihr das Ding los. So, nach dem Motto. Also hat ja nichts gewirkt. Also war ja für den Arsch, dass wir uns haben impfen lassen. Und ich finde das so ein bisschen, ich finde das Argument hinkt so ein bisschen, weil man muss ja sagen, der Impfstoff war ja gemacht für die Varianten aus dem letzten Winter und aus dem Sommer. So, und ich diesen Anspruch, den man dann noch hat, zu sagen irgendwie, ja, aber der Impfstoff müsste ja jetzt ja auch gegen Omikron wirksam sein. Also man kann doch den Wissenschaftlern keinen Vorwurf machen, dass sie nicht in die Zukunft gucken können und nicht sehen können, wie das Virus mutiert. So, und dann immer dieses, ja, und funktioniert ja eh nicht. Ja, aber wenn wir jetzt noch im Sommer, wenn wir im Frühjahr oder im Sommer noch wären, dann würde das ja wirken, oder nicht?
Ja, aber die Politiker haben es anders gesagt. Das ist ein Politikfehler, dass du so viele Leute verloren hast. Ich meine, wenn du da stehst, und zwar über Monate und Jahre hinweg mittlerweile fast, und du erzählst, dass wir uns impfen lassen müssen und dann ist alles gut, dann ist alles wieder normal, der Impfstoff kommt. Und wenn du sagst, es gibt keine Impfpflicht und wenn dann Tschentscher oder wie der Typ aus Hamburg heißt, dann noch irgendwelche Fake-Daten vorlegt, was jetzt klar wurde, dann gibst du denen halt so viel, du gibst denen halt so viel Wasser in die Mühlen. Sagt man das so? Keine Ahnung. In meinem Kopf ist es so.
Ja, so ähnlich.
Das ist einfach, ich meine, das ist einfach so politisch versagt mittlerweile. Da kannst du ja auch nichts mehr retten. Ich meine, die sind komplett verrückt geworden und die glauben jetzt gar nichts mehr. Und sie kriegen halt genug Beweise, die auch noch stimmen. Also, ne, nicht für ihre Thesen, die sind alle falsch, aber dass die Politik sie dauernd anlügt, das können sie halt wirklich eins zu eins so sagen. Und ich finde das super dämlich, dass du denen halt so viel noch da bietest, weißt du? Also, und das haben sie ja wirklich gemacht. Ich meine, die Grundargumentation ist ja mittlerweile sagen, ja, warum soll ich mich impfen lassen? Ist ja eh bald wieder weg. Soll ich das für immer machen und Co. Und die haben doch, die sagten das jetzt und vor einem Jahr haben sie das gesagt. Die Politik hat einfach riesige Fehler gemacht. Das durften sie nie so klar sagen. Spahn allen voran, der sich da hinstellt im Bundestag und sagt, nö, es gibt keine Impfpflicht. Und die AfD sagt, doch, es gibt eine Impfpflicht. Ein Jahr später gibt es eine Impfpflicht, wahrscheinlich. Das ist halt einfach nicht gut.
Aber ich sag's mal so, es verbietet einem doch niemand, selbst zu denken und selbst sich zu informieren. Und die Politik hat viel Mist gebaut, die haben aber auch Sachen richtig gemacht. Also wir haben immer noch weniger Fälle pro Kopf oder Todesfälle vor allem als England oder Frankreich zum Beispiel oder USA, wo es ja ganz schlimm ist. Aber es verbietet dir doch niemand zu sagen, was dieser Spahn da vor sich hin blabbelt, das ist für mich nicht relevant. Ich informiere mich selbst. Und das ist ja das, was viele Impfskeptiker sich zugute halten. Sie informieren sich selbst. Ja, leider Gottes, aber ja, an den falschen Stellen.
Ja, aber weil sie halt den Politikern ja nicht glauben können.
Ja, aber wer hindert mich denn daran zu sagen, nee, ich glaube, das ist ein Problem. Ich kümmere mich selbst ums Impfen, dass ich möglichst schnell drankomme und meine Familie und ums Boostern. Ich warte nicht drauf, bis mich irgendjemand mit der Impfpflicht dazu zwingt. Darauf möchte ich so ein bisschen hinaus. Was die Impfskeptiker anbelangt, ja, da gibt's halt ein breites Feld an Leuten. Es gibt halt Vollidioten, die wirklich rumsabbern, dass du nichts weißt. Und dann gibt's aber halt auch Leute, die haben sich das durchaus überlegt und die sind eher so auf Bewertung von verschiedenen Risikenskala sind sie so ein bisschen abhanden gekommen, weil sie offensichtlich nicht so richtig gut in Statistik sind. Und dann gibt's halt auch Leute einfach, die aufgrund von persönlichen Erfahrungen da reden oder vielleicht aus dem nächsten Umfeld persönliche Erfahrungen erzählt bekommen haben. Und ich habe gerade erst so einen Fall gehabt, der Mann von einer guten Freundin meiner Frau, die war jetzt zu Besuch bei uns und der Mann hatte sich lange nicht impfen lassen. Warum? Weil er halt, und er arbeitet in einem Krankenhaus, ist nicht als Arzt oder so, aber naja. Und er hat einfach vor diesen aus seiner Sicht schlecht getesteten und aus heiterem Himmel kommenden RNA-Impfstoffen hat der Sorge. Und der hatte sich sogar erst impfen lassen mit AstraZeneca, aber dann kamen halt auch da diese Nebenwirkungen, wobei wiederum halt, ja, mit einer sehr, 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 sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Und dann hat er gesagt, nö, er holt sich keine Zweitimpfung, das ist ihm alles nicht recht. Und das sind keine Leute, wisst ihr, die jetzt glauben, die Aliens oder Bill Gates schießen mit irgendwelchen Impfpfeilen auf dich, wenn sie vor die Tür gehen. Das sind schon Leute, die drüber nachdenken und für sich Entscheidungen treffen, aber halt letzten Endes aus meiner Sicht die falsche Entscheidung. Und das ist halt so schade dran. Und weiß nicht, ob man dann nur der Politik die Schuld geben kann. Die Leute können sich doch selbst informieren und können lernen, was exponentielles Wachstum ist und wie groß eine Nebenwirkungswahrscheinlichkeit tatsächlich ist und ob es nicht viel gefährlicher ist, nicht zu impfen. Aber es tun halt viele nicht.
Habt ihr die Sache mit Lisa Fitz mitgekriegt irgendwie, die irgendwie so ihre Satire dafür nutzt?
Europa 5000 Impftote, ja, ja.
In Europa? Hat sie nicht gesagt, in Deutschland sogar?
In Deutschland gäbe es, in Europa gäbe es schon über 5000 Impftote.
In Europa, okay.
Mhm. Was es auch nicht besser macht, weil es gibt keine 5000 Impftote.
Also dieses Selbstinformieren, was du ansprichst, ist ja richtig für große Teile der Bevölkerung, aber einige können das ja nicht. Und das ist natürlich schlecht, wenn du nachweislich den nennen wir es einfach mal Populisten in die Hände spielst, weil du da und Scheiße erzählst.
Ja,
und dann recht, die wirklich Nachweise haben, dass die Politik dich angelogen hat. Nicht absichtlich, das haben wir schon mal diskutiert. Ich glaube nicht, dass er das Böse gemeint hat, der Spahn. Und wer alle, Also basically ja wirklich alle. Ich glaube nicht, dass sie das böse gemeint haben. Aber dann musst du halt in so einer Position, musst du halt ein bisschen aufpassen, was du erzählst. Und wenn du keine Ahnung von der Materie hast, solltest du vielleicht lieber Trosten reden lassen als irgendwen anders.
Ja, das stimmt.
Vielleicht hilfreich
gewesen. Aber ich glaube, bei Spahn war das auch so eine Spirale des, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also er hat irgendwie Scheiße gebaut und hat dann versucht, mit irgendwelchen markigen Sprüchen irgendwie sich zu rehabilitieren. So. Und hat er wieder Mist gebaut, beziehungsweise der Spruch ist nach hinten losgegangen, dann hat er wieder irgendwie versucht, sich zu toppen. Und ich glaube, der war nachher so unter Druck, dass der irgendwie, ja, wie du schon sagst, einfach so viel Scheiße geredet hat, die er auch nicht einhalten kann oder konnte. Und ja, der Politik der allgemein irgendwie einen Schaden zugefügt hat, weil er natürlich als Gesundheitsminister das Gesicht dieser Politik des Versagens irgendwie in Bezug auf Corona war, ne?
Eben, du kannst natürlich argumentieren, ja, informier dich halt selbst, wenn du dem Gesundheitsminister nicht mehr glauben kannst. Ja, aber dann findest du vielleicht, und wenn du vielleicht nicht ganz so, ach, ich will nicht sagen klug bist, aber wenn du vielleicht leicht anfällig für Idioten bist, dann kommst du vielleicht auf irgendeinen YouTube-Kanal von so einem Spinner und der erzählt dir, boah, du bist impotent. Und eigentlich stirbst du auch nach der Impfung. Und keine Ahnung. Außerdem kommen noch Aliens in dich rein.
Und dann, Gates ja, kann keine Ahnung. Fernsteuern.
Genau. Und dann guckst du dann über YouTube immer weiter und dann hast du irgendwie einen Abend damit verbracht und danach bist du irgendwie Querdenker oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber offenbar so.
Wisst ihr, was ich nicht verstehe an der ganzen Sache, ne? Und ich habe auch eine kleine Kolumne heute auf meinem Blog dazu geschrieben, ist, wenn wir jetzt schon wissen irgendwie, dass um uns rum irgendwie Omikron allen um die Ohren fliegt, wieso wir jetzt nicht handeln. Also warum machen wir, also ich weiß nicht, wie es bei euch in den Regionen ist, aber hier in Schleswig-Holstein, also für mich war es echt schwer und aufwendig, einen Impftermin zu kriegen für den Booster. Und auch nur, ich hätte natürlich wieder gerne BioNTech gehabt, gab's nicht mehr, ich musste damit Moderna vorlieb nehmen, ist wahrscheinlich auch okay, darum geht's nicht. Aber dass es super schwierig ist, irgendwie Impftermine zu kriegen irgendwie. Und also ich schrieb dann in der Kolumne irgendwie, warum Wenn man sieht irgendwie, dass jetzt Niederlande in Lockdown geht und dass in England schon der Katastrophenfall ausgerufen wurde, warum reagiert man nicht jetzt? Also warum macht man nicht jetzt die Impfzentren schnell wieder auf? Warum geht man nicht jetzt in Lockdown über Weihnachten für 2-3 Wochen, statt wieder zu warten, bis die Kacke am Dampfen ist wieder und erst dann irgendwie zu härteren Maßnahmen greift? Also wenn ich sehe, um uns rum ist Holland in Not, es passt ja sogar, dann warum warte ich dann jetzt noch mit so einem Lockdown? Oder so ja, über Weihnachten ist es doch
schon viel mehr. Wo sollen die Leute denn herkommen? Kann doch nicht jeder eine Spritze in die Hand nehmen.
Also naja, aber bei uns wurden alle Impfzentren geschlossen. Also hier im Dings. Du kriegst hier.
Ja, aber die impfen ja trotzdem.
Liest doch mal die Comments zu dem Blogantrag. Da liest du überall, ja, und mein Hausarzt, der kriegt irgendwie in der Woche 5 Dosen nur geliefert.
Aber da müssen doch auch Leute sein, die impfen.
Ja, natürlich werden Leute auch geimpft, aber.
Du kannst ja nicht einfach endlos viele Leute, wo kommen die denn alle her? Also wenn du, ich meine, wir haben ja nur eine gewisse Anzahl an Leuten, die impfen können. Ja, Dosen auch noch dazu, also Impfen.
Ja, aber die diskutieren doch darüber, ob irgendwelche Tierärzte impfen dürfen. Impfen kann auch jeder.
Ja gut, dann schickst du jedem nach Haus per Post und sollst dir selbst die Spritze in den Arm rammen, wenn es einfach
ist. Ja, aber findest du das, wie ist es denn, ich meine, du bist ein Höhlentroll, bei dir ist es egal, aber wie ist es denn in Hessen, du wohnst ja in Hessen, glaube ich, ist es da ohne Probleme möglich, einen Impftermin zu kriegen bei dir? Theoretisch?
Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir 1,2 Millionen Dosen irgendwie am Tag impfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viel mehr machbar
geht.
Das hört sich schon relativ viel an, finde ich. Also bei 80 Millionen Bevölkerung.
Bei uns ist eine richtige olympische Disziplin geworden, irgendwie Impftermine zu kriegen. Also auch bei uns im Kollegium, irgendwie als Lehrer.
Du musst ja auch einfach bedenken, wie viele das sind. Ich meine, ne, du musst ja auch eine komplette Bevölkerung durchimpfen.
Ich meine, deshalb Impfzentren, genau deshalb. Wir gingen vorher auch.
Na, ich glaube nicht, dass wir jemals mehr geimpft haben als aktuell. Das ist ja das, was ich gerade versuche
zu erklären. Wir impfen zurzeit mehr, also bis zu 1,5 Millionen am letzten Mittwoch an einem Tag. Das ist schon ganz ordentlich. Und ich muss auch sagen, also ihr lästert jetzt ziemlich über die Politik, aber schaut euch mal bei den Zahlen um. Da gibt es sicherlich ein paar asiatische Länder und vielleicht Israel, die haben das noch besser hinbekommen. Aber also Deutschland steht jetzt so schlecht, trotz der ganzen Fehler, auch nicht da.
Und ja, aber weil Omikron bei uns ja auch noch nicht angekommen ist. Aber also mir geht's halt darum, irgendwie, wenn um uns rum die Hütte brennt, irgendwie, warum reagieren wir da jetzt? Okay, es wird geimpft, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, bin ich ganz ehrlich, weiß nur, dass es super schwer war, einen Booster-Termin zu bekommen hier und dass bei uns alle Impfzentren dicht sind. Aber ist so ein Lockdown, wäre das jetzt nicht schlau, vielleicht jetzt schon zu sagen, okay, bevor das bei uns ankommt, bremsen wir das gleich ein bisschen aus.
Du hast also noch einen Semi-Lockdown. Wir sind mit noch 2G, mehr oder weniger im Lockdown. Also viel mehr kannst du auch nicht mehr machen, glaube ich. Das kannst du den Leuten halt auch nicht mehr verkaufen. Und also ich glaube,
es geht halt auch darum, du musst als Politiker nicht nur deine Karrieregedanken zurückstellen und schlau sein und eloquent. Du musst halt auch immer so ein bisschen abwägen, was kannst du den Leuten zumuten. Und ich glaube, der größte Fehler, der gemacht wurde, ist übrigens, dass man viel zu sehr Angst hatte vor den lautschreienden Querdenkern und
ja,
Co.
Genau.
Ich glaube, hätte man da früher entschiedener und ja, vielleicht gar nicht schlimm oder so, aber einfach entschiedener und Sachen durchgezogen, hätten sich vielleicht auch viele, die jetzt eher eben skeptisch sind, da gar nicht so die vielen Gedanken gemacht und hätten das schon, ja, nee, macht irgendwo Sinn, mach ich mal, gesagt. Und das holt uns jetzt schon ein bisschen ein, also keine Frage.
Das sind alles Sachen, die zusammenspielen. Aber am Ende des Tages hast du auch recht, das habe ich auch schon immer gesagt. Natürlich stehen wir im weltweiten Vergleich immer noch vergleichsweise gut da, aber halt umso länger die Pandemie läuft, umso schlechter stehen wir halt da, ne? Also im Vergleich, am Anfang waren wir ja Vorzeigeland. Ja. Das lief ja alles viel besser.
Gleicht sich halt so ein bisschen, gleicht sich so ein bisschen an jetzt einfach, ja.
Die dritte Welle war schon nicht mehr ganz so clever und gut von uns und aktuell haben wir mit die höchsten Todeszahlen auf der Welt. Also per Kapita. Sachsen alleine, habe ich gehört, hat aktuell mehr Todesfälle am Tag als Rumänien. Das ist natürlich ganz gut, was die Sachsen da treiben. Die haben aber auch die meisten Todesfälle von uns insgesamt.
Ich weiß nicht, was da los ist. Die lassen es ja da auch laufen, was ich so von den Sachsen unserer Community höre, ne? Die lassen es einfach laufen.
Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, die gehen den amerikanischen Weg, wie es aussieht.
Ja.
Also, keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen weird. Aber ja, Omikron ist interessant.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir nächstes Jahr noch nicht da aus dem Schneider sind.
Nee. Und also ja, können wir uns darauf einigen, ja.
Ja.
Aber dann heißt es nicht mehr Omikron.
Nee.
Da haben wir was Neues, glaube ich. Ja.
Was wäre denn ein besonders fieser Name für nächste Variante? Es müssen ja immer griechische Buchstaben sein anscheinend.
Ja, ich weiß auch nicht.
Können wir die Hass-Frau-Variante nennen oder so?
Aber warum gibt es wieder so viele? Omikron war doch nicht natürliche Nachfolge, oder? Das ist doch komisch.
Ja, sie haben ein paar ausgelassen. Sie haben Nu ausgelassen und Xi, damit es nicht nach dem chinesischen Staatsführer sich anhört.
Aber das wäre doch auch ganz schön charmant, eigentlich, das so zu nennen.
Ja, das wäre auch gar nicht so falsch.
Oder wie Trump gesagt hat immer, ne? So Chinese Virus, ja.
Also der Trump ist ein riesen Arschloch, aber und erzählt eigentlich nur Mist, aber mit dem Chinese Virus hat er halt leider Gottes recht.
Ja, das ist so, das ist so. Ja. Darf man ja nicht sagen.
Recht? Ich hab nicht verstanden.
Chinese Virus.
Ja.
Ist ja so, hilft ja nichts.
Ach so. Ja. Ja gut, aber er nennt es ja absichtlich populistisch so.
Ja, um klar,
Leute
natürlich.
Gegen China aufzuhetzen.
Keine Frage.
Was, ich noch lustig fände, wenn Kappa für Computerspieler. Kappa.
Kappa. Also ja, gegen das lasse ich auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich mich nicht impfen lassen, aber weil das Virus Kappa heißt, ziehe ich mir jetzt erstmal eine Spritze in den Arm. Ja, lustig.
Genau.
Ja, man muss auch mal trotz dieser beschissenen Lage lachen können. Ich bin mal gespannt irgendwie, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Aber ich glaube, was man so auch liest von Drosten und Lauterbach und den war ich immer persönlich immer, habe ich mich immer sehr gut beraten gefühlt und auch die Voraussagen, gerade bei Drosten, waren ja sehr präzise immer. Der auch sagt, ja,
also das ist wirklich krass.
Finde ich auch. Und der jetzt sagt, irgendwie, wir kriegen bei Omikron vor allem das Problem, nicht nur, dass das Gesundheitssystem überladen ist, sondern auch, dass irgendwie Leute aus wichtigen Berufen halt irgendwie ausfallen. So. Und das ist halt dann echt blöd so.
Ist, glaube ich, auch einfach eine scheiß Zeit jetzt zu Weihnachten noch dazu. Aber das hittet ja genau über die Feiertage, wo die Leute wieder zusammensitzen, wo sie sich einen Scheiß interessieren dafür.
Ja, das war auch übrigens in meiner Kolumne so der Tenor, ne? Die Leute sind halt so angepisst und dann schreiben ja, mir scheißegal, ich habe jetzt mich das ganze Jahr zusammengerissen und so. Und Weihnachten will ich meine Familie sehen, ist mir scheißegal, so, ich mach, was ich will.
Wenn die alle sterben und wir uns alle infizieren, mir doch egal, Hauptsache wir haben Party gemacht.
Ja, richtig, Hauptsache Weihnachten war ordentlich irgendwie. Schöner unterm Baum, ja.
Prioritäten setzen.
Ist so. Glücklich gestorben, ne, mit einer schönen Weihnachtsgans im Bauch. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ist auch ein schönes Schlusswort, Jörg. Es ist immer sehr schön, dich dabei zu haben.
Was war das Schlusswort? Die tote Weihnachtsgans, oder?
Ja, es ist okay irgendwie mit der
Weihnachtsgans im Bauch.
Das ist richtig. Das Schlusswort. Das ist das Motto fürs nächste Jahr dann. Super. Ja,
genau. Nee, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und
wir laden dich dann nächstes Jahr wieder ein, spätestens.
Ich freue mich genau auf die Einladung in einem Jahr. Trotz der düsteren Vorviertelstunde möchte ich euch trotzdem ein wunderschönes Weihnachten schon mal wünschen.
Das ist ganz lieb. Wünschen wir dir auch. Und halt die Ohren steif, irgendwie gerade du als Urgestein der Gaming-Szene irgendwie. Vielleicht noch mal ganz kurz Werbung. Du machst ja auch einen ganz tollen Podcast für die Leute, die jetzt vorgeskippt haben oder so. Mit dem, auch einer der Helden meiner Kindheit. Wie heißt er? Heinrich, wie heißt er? Hallo?
Jörg ist schon weg?
Jörg ist schon weg?
Ja, kein Bock auf dich mehr.
Ja, ich verstehe es auch, ne? Mein Geschleim. Gut, dann sage ich das nochmal, wenn er jetzt weg ist. Gaming-Veteran heißt der Podcast von Jörg Langer und einem anderen Urgestein der Gaming-Szene, der früher schon in meinen Computerzeitungen, als ich noch ein kleiner Steppke war. Jörg ist wieder da? Nee. Gut, also hört da auf jeden Fall auch mal rein. Der ist auch im Bereich Gaming bei Spotify und iTunes ganz weit vorne. Ich finde es immer schön, alte Männer über Gaming reden zu hören, weil ich mich da auch mit dazu zähle. In diesem Sinne, Jörg, falls du es noch hörst, dir fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Enkleis, danke. Nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha und macht's gut, habt eine schöne Woche und wir sind raus. Ciao, ciao.
Bis dann.